Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, wir schreiben März 2024. Die Blumen sprießen aus dem Boden, die Sonne scheint wieder, die Menschen gehen mit einem Lächeln durch meine Nachbarschaft und ich begrüße den Mann, dem hundertprozentig in den letzten Tagen auch schon der gleiche Fehler passiert ist wie mir. Er hat sich von der Sonne im wahrsten Sinne und im übertragenen Sinne blenden lassen und dachte, es wäre schon wärmer draußen, als es eigentlich ist, biegt um die Häuserecke, kommt in den Schatten und friert sich den Allerwertesten ab, denn das ist mein Alex Schlüter.
Schönen guten Tag. Einmal das, korrekt. Yes. Dann aber, wenn irgendwo mal länger Sonne ist, habe ich natürlich auch schon den Fehler gemacht, festzustellen, dass ich die Sonnencreme noch irgendwo ganz weit unten im DM verstaut habe und überhaupt erst noch kaufen muss.
Gibt natürlich auch andere. Ne?
Ja klar, gibt auch noch andere Sachen als Sonnencreme beim tollen DM zu kaufen. Und Punkt 3, ich muss dich korrigieren, ich schreibe nicht mehr 2024. Ich habe 3 Rechnungen in diesem Jahr schon abgeschickt, natürlich noch mit dem Datum 23, weil ich einfach noch zu doof bin, um auf das Jahr zu korrigieren. Und ich frage mich, ab wann ist man auch wirklich als Vollbescheuerter zu bezeichnen, wenn man, also im Januar passiert es Leuten noch, dass sie eine Rechnung schreiben oder was auch immer und schreiben und halt sagen, 2023, weil man das halt 12 Monate so geübt hat und so gewohnt gewesen ist. Im Februar ist es, passiert es schon noch, eigentlich den Intelligenten schon nicht mehr. So, wenn mir das jetzt im März noch passiert, sagt es was über mich aus?
Dass du ein Typ bist, der auch Videos bei YouTube guckt, wo sich Tiere gegenseitig töten. Das ist für mich.
Ab wann sollte ich, also so ab Monat 7, ab Juli, kann man ja schon wieder überlegen, sich einfach auch auf den 25 auf die 25 einzustellen, dass ich die mal voll erwische. Ich will dieses Jahr im Januar 25 will ich mal von Anfang an da sein. Das muss mein Jahr werden. Da will ich keine Rechnung zurückgeschickt bekommen mit dem netten Satz: Ja, danke für deine Rechnung, aber vielleicht guckst du dir das Datum nochmal an, du Vollhirni. Naja, das nur aus der Welt des Alexander Schlüters am Bürotisch. So. An selbigem sitze ich übrigens und werde mit dir heute den 26. Spieltag besprechen.
Ja, den letzten Spieltag vor der Länderspielpause, sind wir ehrlich, wir machen uns ja dann, auch wenn man es uns manchmal nicht anmerkt, vor so einem Wochenende Gedanken, was könnte man dann auch im Podcast machen, was ist es für ein Spieltag, und wir haben auf den Spieltag geguckt und dachten so, naja, alles irgendwie so bunt durchmischt, mal gucken, was das für ein Wochenende wird, und jetzt schlagartig haben wir hier, wo wir uns dann gleich Füße hoch in die Länderspielpause verabschieden, noch so viele Themen abzuarbeiten mit DFB-Nominierung und Trainerentlassungen und Aufhören im Sommer von Christian Streich und was da nicht alles los ist. Also das hätte ich jetzt nicht kommen sehen vor 3 Tagen.
Nee, es war ein, leider, darüber müssen wir reden, unglücklicher Spieltag, zumindest aus meiner Sicht, von den Schiedsrichtern an diesem Bundesligaspieltag 26. Es war ein Spieltag, der ein Team mit einer der allerbesten Saisonleistungen vereinsübergreifend erlebt hat. Es war ein Spieltag, hier so ein bisschen zeitversetzt, der einen Trainer Rücktritt und nicht ganz zeitversetzt eine Trainerentlassung mit sich gebracht hat. Also und wahrscheinlich habe ich da noch irgendwas ver- dann gibt es auch noch große Banner in den Kurven beim VfB Stuttgart, die mich überhaupt erst einmal recherchieren lassen, was da im Aufsichtsrat im Moment passiert. Also es ist tatsächlich viel zu besprechen. Zum Glück haben wir mal wieder kein Zeitlimit.
Genau, oder wir sagen zumindest, wir haben kein Zeitlimit. Und wenn ihr das Gefühl habt, diese Folge ist am Ende wieder zu lang geworden, dann könnt ihr einfach pausieren. Das ist ja auch etwas, ihr habt dann die Länderspielpause Zeit. Ihr könnt sie auch über 6 Tage verteilt immer 20 Minuten, dann wären wir deutlich zu lang.
Apropos, da muss ich jetzt noch einmal reingrätschen. Haben wir eigentlich diese Woche wieder vergessen, dass wir die Tassenverlosung vornehmen wollten? Ich habe schon böse Nachrichten bekommen und ich muss zugeben, auch zu Recht, weil wir angekündigt haben, dass wir unsere Verlosung mit den besten Amateurgeschichten ein bisschen aufschieben. Und sind wir ehrlich, wir werden es diese Woche auch wieder nicht schaffen. Aber dann müssen wir es nächste Woche ist Länderspielpause. Übernächste Woche, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit. Wir haben 2 Wochen Zeit, Antworten zu finden. Und das müssen wir liefern.
Ja, wir haben das nicht vergessen, weil ich habe mir das für die Länderspielpause tatsächlich mal vorgenommen.
Echt? Also, ich hatte es mir für diese Folge vorgenommen und es dann vergessen.
Okay. Ja. Ah ja, siehst du wohl. Nein, also wir haben
Aber ich bin auch der 23-24-Typ, mir passiert sowas.
Wir haben eure Amateurfußballerlebnisse alle abgespeichert. Ich würde Alex Schlüter an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass er die Dinge, die ihm geschickt wurden, vielleicht auch in das Dokument noch einträgt, damit wir eben in den nächsten Tagen da ein paar Sieger küren können. Es gibt Tassenabos und das Volk zu bringen und natürlich werden wir das alles zu gegebener Zeit, aber wahrscheinlich nach der Länderspielpause werden wir das
hören. Leute, könnt ihr unter dieser Folge kommentieren, welche Leute findet ihr sympathischer? Leute, die offen sagen, sorry, dass ich zu spät gekommen bin, ich habe einen Fehler gemacht, oder Leute, die sagen, ich habe immer geplant gehabt, zu spät zu kommen, das ist absolut okay von mir. Wen findet ihr sympathischer? Das gerne in den Kommis unter dieser Folge, wenn es Kommis bei Spotify gibt. Soweit bin ich da technisch nicht drin. Womit fangen wir denn jetzt an?
Na, wir fangen einfach mit dem Freitagsspiel an. Also, wenn wir schon.
Haben wir schon gesagt, dass wir mit Benni Hoffmann sprechen über den VfB Stuttgart?
Du hast es gerade nur angedeutet, aber dann hast du wieder irgendeinen Joke über dein 2023er-Problem gemacht. Also, Benni Hoffmann wird uns den Machtkampf beim VfB Stuttgart erklären. Das ist nicht die einzige Stimme eines Kicker-Kollegen, die heute zu Wort kommen wird. Thema Kovac. Also, da gibt es noch einiges, wo wir dann auch hier und da mal an der Front, hätte ich fast gesagt, aber das sollte man wahrscheinlich dieser Tage nicht tun, nochmal nachhaken werden. Aber lass uns doch einfach mit Köln gegen Leipzig beginnen. Ein Spiel, was die Leipziger am Ende mit 5:1 für sich entscheiden. Bevor wir aufs Sportliche gucken, das, was so ja leider die Surroundings dieses Spiels so mit sich gebracht haben, einige FC-Fans, die den Gesang »Wir hassen Ostdeutschland« angestimmt haben. Das finde ich als gebürtiger Ossi natürlich immer fantastisch, diese Generalkeule. Ich fand die Aussage, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, von Marco Rose dazu ganz gut, der gesagt hat, wer so sinngemäß, wer noch nie bei uns war, kommt mal vorbei. Da gibt es viele coole Leute, wie hier, also wie in Köln. Da gibt es ein paar Idioten, wie hier. Also irgendwie ist alles gar nicht so unterschiedlich, wie alle glauben. Das war eine sehr schöne Aussage, wie ich finde.
Ja, ganz kurz habe ich jetzt gerade gedacht, das ist ja sowieso so niveaulos, dass man da jetzt überhaupt nicht gegen argumentieren muss. Aber ich will einmal kurz loswerden, weil wir in der Konstellation hier immer wieder zusammensitzen. Ich bin ja nun, ich weiß nicht, ob der Begriff politisch korrekt ist, aber man hat das auf jeden Fall früher so gesagt, ein Zonengrenzler, aufgewachsen bei Wolfsburg bzw. Helmstedt. Und dahinter beginnt dann eben schon Sachsen-Anhalt. Und man hatte halt mit diesem Bundesland, also mit dem ersten Bundesland Richtung Osten nichts zu tun, weil das irgendwie ganz klar getrennt war. Und ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber meine Jugend habe ich schon nach der Wende hauptsächlich verlebt. Und irgendwie habe ich auch gewisse Vorbehalte so stiller Natur immer gehabt und bin dann das erste Mal ausführlich intensiv mit dem Osten Deutschlands in Berührung gekommen, als ich nach Leipzig gekommen bin. So. Und abgesehen davon, dass ich mit dir zusammenarbeiten und dich kennenlernen musste, war diese Erfahrung für mich tatsächlich prägend. Und das kann ich jetzt an der Stelle schon einmal sagen. Denn Leipzig, ich weiß, das erzähle ich jetzt sowieso dem Richtigsten, ist eine wahrscheinlich immer noch völlig unterschätzte Stadt und obwohl es gerade die mitgehypteste Stadt in Deutschland ist. Aber da bin ich zu 100% bei Marco Rose. Also wenn ihr irgendwie so Vorbehalte habt, fahrt mal hin in so eine Stadt. Wir brauchen nicht drüber reden, dass es auch andere Orte gibt, die vielleicht weniger cool sind, aber meine Güte, auch da gibt es hoffentlich Wandel. Ich hab mit dieser persönlichen Erfahrung, nach Leipzig zu gehen und zu denken, jetzt lebst du im Osten, nur und wirklich nur Positives verbunden.
Zwei Gedanken noch dazu. Den Osten gibt's auch gar nicht. Im Osten sind verschiedene Bundesländer und da wird übrigens nicht überall Sächsisch geredet, weil das auch ein Vorurteil ist, was viele Menschen haben. Ja,
es gibt übrigens genauso richtig, wie es nicht den Westen gibt, das sagen wir ja auch nicht, ne? Weil also Hamburg, Köln und München sind so dermaßen unterschiedlich und da bist du noch nicht auf den bayerischen und den ostfriesischen Dörfern gewesen.
Und der zweite Part, es wird ja häufig den Ossis vorgeworfen, dass sie diese Mauer noch im Kopf haben und diese immer noch unnötige Teilung, Spaltung, wie auch immer, vornehmen. Ich kann dir sagen, als jemand, der meistens fast immer bei Produktion der einzige Ossi ist, der bei Bundesliga-Produktion oder wo auch immer arbeitet. Ich darf mir genug anhören dafür, dass ich aus dem Osten komme. Und diese Mauer im Kopf, die haben auch genug Leute, die aus NRW oder Baden-Württemberg oder sonst woher kommen. Und das ist nichts, was Menschen, die im Osten geboren sind, kultiviert haben. Also diese Trennung, diese gedankliche Teilung, das ist nicht nur so, dass die hier von ein paar Idioten auch im Osten irgendwie noch abgekultet wird und die das eigentlich lieber wieder zurückhaben wollen, sondern es ist auch was, was auch in westdeutschen Gehirnen leider noch relativ tief drin ist, was ja dieser Gesang dann vielleicht auch gezeigt hat. Leipzig gewinnt am Ende also das Ost-West-Duell mit 5:1 und sie gewinnen es, weil sie einen Xavi Simons haben, der wieder, also es ist greifbar über den Fernseher gewesen, über unsere DAZN-Übertragung für mich zu Hause auf dem Sofa, die Spielfreude und den Bock zu zocken, ne, der ist, so wie man das auch über den einen oder anderen Stuttgarter vielleicht gerade sagen kann oder Leverkusener, es ist so herrlich, Menschen in dieser Liga zu haben, die den Ball haben wollen und damit besondere Dinge machen. Und die wollen immer den Ball haben.
Ich muss immer wieder betonen, und tatsächlich drehe ich mich da mittlerweile im Kreis, dass ich es A, für die absolute Top-Leistung auf dem Transfermarkt halte, dass im Sommer Xavi, Šeško und Openda gekommen sind und jetzt zusammen mit Dani Olmo, Leipzig ist da ja so klar wie wenig andere Teams, schon sehr klar einzuteilen in Offensivdenkende und Defensivdenkende, aber dass sie mit diesen Vieren eine so talentierte, jetzt schon gute und ja immer noch mit Entwicklungspotenzial behaftete Offensive stellen. Und wie gesagt, diese drei von Vieren sind neu gekommen. Das ist A, unglaublich gut und B, so gut, dass ich mich dann doch immer mal wieder wundere, dass sie in der Tabelle nicht weiter vorne stehen. Das hat mit den anderen Mannschaften zu tun, die dann sogar eine noch krassere Entwicklung genommen haben in dieser Saison, aber natürlich auch mit gewissen Schwächen. Das wurde dann zum Beispiel beim Ausgleich deutlich, wo sie nach einer Ecke das Ausgleichstor von Adamian fressen, gehen nach einer fantastischen Kombination über genau diese Namen mit 1-0 in Führung. Und in der zweiten Halbzeit setzt sich dann die Qualität durch. Da macht Openda erst das 2-1, macht dann einen Kopfball, bei dem man denkt, ach guck, Kopfball kann der also auch. Und 4-1 Haidara, 5-1 Paulsen eingewechselt. Also sie haben auch Joker von der Bank, die, obwohl sie lange im Verein sind, dann trotzdem noch Frische reinbringen. Wir müssen leider über das 4-1 reden, weil das eine, ich weiß nicht, ob du sie nochmal angeschaut hast, das ist eine Szene, bei der ich nicht verstehe, wie man da nicht auf Abseits entscheidet. Ist für mich eine eklatante Fehlentscheidung. Und dann kann man, wir müssen leider heute häufiger über die Schiedsrichter reden. Und ich glaube, in ein, zwei Situationen können wir auch Argumente für sich finden. Ich finde bei dieser Szene kein Argument für das Schiedsrichtergespann und eben vor allen Dingen auch den VAR bei dem Schuss von Haidara, wie gesagt, Treffer zum 4-1, nicht auf aktives Abseits von Šeško zu entscheiden, der einfach so klar in der Sicht von Schwäbe steht. Du siehst, wenn du im richtigen Moment das Bild anhältst, und der richtige Moment ist halt der, wenn Haidara schießt, eben genau der Moment, wo man über Sichtlinie etc. nachdenken muss. Du siehst, dass Schwäbe sogar um Šeško versucht rumzugucken und aus Sicht des Torhüters versucht er rechts um ihn herumzuschauen. Der Ball schlägt dann links ein und der schlägt schwer haltbar ein. Vielleicht unhaltbar ist aber kein Argument. Nur er ist auch deswegen absolut nicht haltbar, weil er sogar den Schritt und vor allen Dingen die Oberkörperverlagerung nach rechts macht, um irgendwie Richtung Ball gucken zu können. Also klarer kannst du nicht im Sichtfeld stehen, dass da noch zwei Kölner sind. Okay, aber es ist so klar zu erkennen, dass dieser Leipziger im Sichtfeld vom Torhüter steht. Und dann geht in meinen Kopf nicht rein, wie du das Ding nicht ahnden kannst.
Also ich hab's bis nicht, gerade nicht eben ahnden nicht kann. Ich habe es bis gerade eben nicht so auf dem Schirm gehabt. Jetzt gucke ich es mir an. Du hast 100% recht. Wir wollen aber mit den Begrifflichkeiten genau sein. Es geht nicht um das Sichtfeld, sondern um die Sichtlinie. Mhm. Und die ist tatsächlich verdeckt von Šeško, ja. Dann davor auch noch von zwei Kölnern, um die er auch noch irgendwie rumgucken muss. Aber Šeško ist halt der im strafbaren Abseits steht in dem Moment. Deswegen hast du da mal wieder, also Schüter bringt wirklich pro Woche eine Szene mit, die ich dann irgendwie dann nochmal aus neuen Augen sehe. Dieser Treffer für Leipzig hätte auch für mich, weil es wirklich, also weil es wäre was anderes, wenn die Begrifflichkeit Sichtfeld wäre, ne? Dadurch wird der Bereich, in dem man nicht stehen darf, größer. So ist er relativ klar gezogen. Die Augen zum Ball. Und genau auf dieser Linie steht auch Šeško. Deswegen hast du recht.
Ja, und ich muss ehrlich sein, ich sehe die Szene und sind wir wieder bei dem Punkt, wir beschäftigen uns beruflich mit dieser Sportart und das mehr als intensiv, wie ich auch mal wieder von anderen Personen meines Privatlebens zu hören bekomme, aber ich kann ja nicht der Einzige sein, der in dem Moment, wenn Haidara da schießt, sieht, oh, da steht ja noch ein Leipziger im Abseits, da bin ich mal auf die Zeitlupe gespannt, ob der aktiv oder passiv ist, also das kann ja nicht durchrutschen. Also wenn du VAR bist und genau das zu anders, dann kann das doch nicht durchrutschen. Und dann verstehe ich aber im zweiten Schritt, wenn es dir nicht durchrutschen kann, nicht wie du da hinguckst und sagst, hab's mir angeschaut, nee. Weil das ist in dem Moment nicht mehr interpretierbar, finde ich. Also wenn ich irgendwo einen Fehler mache, bitte immer her. Aber das ist ja genau wie du sagst, fast schon wie Abseits wie Abseits im Sinne von ist der gleiche Höhe oder nicht zu entscheiden. Das ist halt eine klare Linie und in dem Fall so deutlich, wir kommen später auch noch zu einer anderen Szene, wo ich den Schiedsrichter eher in Schutz nehmen würde. Und ich will es gar nicht nachgucken, wer VAR gewesen ist. Es geht ja überhaupt gar nicht um die Namen, die dann in dem Moment meiner Meinung nach komplett daneben liegen. Aber du siehst so deutlich, dass er um diesen Spieler herumschaut. Das ist die Definition von aktiv sein. Und das wundert mich dann doch schon. Es ist schade.
Wie ordnen wir den ersten FC Köln unter Timo Schulz ein? Ich habe mir gerade die Bilanz unter ihm nochmal aufgemacht. 10 Spiele, nur ein Sieg, aber auch in Anführungsstrichen für Kölner Verhältnisse nur 4 Niederlagen. Dazu eben diese 5 Remis. Macht einen Punkteschnitt von 0,88 Punkte aus 10 Spielen. Sagen für dich was aus, was den FC angeht? Verwaltet er da einen, ich sag jetzt mal, einen Mangel innerhalb des Kaders, wo man auch nicht mehr rausholen kann? Wie siehst du das?
Diese Mannschaft ist nicht gut. Personell, individuell. Und hat das große Problem, dass sie, da sind wir beim Baumgartweg, einen ganz anderen Fußball gespielt hat. Einen komplett auf Kante genäht, nämlich auf selbstbewusstes Herausspielen, mutig spielendes Fußballspielen zugeschnittenes Spiel gespielt hat. Und das macht er jetzt nicht mehr. Und damit hat er unterm Strich eine Fußballmannschaft, die pragmatischen Fußball spielen soll und dafür nicht zusammengestellt ist und vor allen Dingen die letzten 3 Jahre was völlig anderes beigebracht bekommen hat. Und das ist das große Problem, weshalb ich mir um Köln im Moment enorme Sorgen mache. Denn wenn du guckst, was dieser Spieltag mit sich gebracht hat, wir kommen noch zu den anderen Spielen, unter anderem zum Ergebnis der Mainzer, dann sagt man das, glaube ich, so klar über keine andere Mannschaft wie den ersten FC Köln, dass sie A, nicht gut aufgestellt sind und B, keine funktionierende Identität haben. Siehst du das anders?
18 Punkte nach 26 Spielen haben noch nie für den Klassenerhalt gereicht. Da kann man nur einmal seit Einführung der 3-Punkte-Regel, da reicht einmal der Blick in die Historie. Und ich sehe es genau wie du. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, auch mit den ganzen Verletzungsproblemen und so weiter, die man da hat, wie sehr kann man Timo Schulz da einen Vorwurf machen? Ja. Das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich unschlüssig bin, weißt du?
Ja, da bin ich mir auch nicht sicher, weil, also, was soll er machen? Also, jetzt hinzugehen und zu sagen, hi, ich bin der Neue, ich würde den Weg von Steffen Baumgart fortführen, wir versuchen das nochmal sehr mutig denkend, ist ja auch Quatsch. Dann hättest du Baumgart auch behalten können. Und deswegen ist es eine absolut undankbare Aufgabe, die er da hat. Ja, und irgendwie, im Moment, das hat dieser Spieltag mit sich gebracht, komm, dann gehen wir rüber zu den anderen Partien, riecht es sehr danach, dass das schon Maximalziel bedeutet, dass du es noch auf den Relegationsrang schaffst. Denn Union mit einem ganz wichtigen 2:1 gegen Bremen ist jetzt erstmal außer Reichweite. Die springen bis auf die 13, weil sie eben 2:1 gegen Werder Bremen gewinnen und damit die Liga untenrum wieder eher ein bisschen uninteressanter machen und vor allen Dingen eben für den ersten FC Köln düsterer. Grundsätzlich ist es eine miese Partie gewesen, müssen wir auch klar und ehrlich sagen.
Erste Halbzeit mehr gelbe Karten als Torschüsse.
Ja. Hast du gesehen, dass, ich weiß gar nicht, wie das kam, das passiert ja sehr selten, aber dass diese Kreisansage direkt vor Anpfiff von Christopher Trimmel, vom Kapitän der Eisernen, dass die mit aufgezeichnet wurde, also war ein Mikro mit
drin. Oh nee, das habe ich nicht gesehen. Oh.
Und er hat nochmal sehr betont, Jungs, wir spielen hier zu Hause spielen wir immer mutig, wir schlagen die Bälle nicht lang, wir versuchen das spielerisch. Also, liebe Grüße an Steffen Baumgart mit seinen Kölnern damals. Nur, also, wenn das die Vorgabe war, haben das nicht alle Unioner so angenommen. Dass die Bremer es so nicht spielen wollten, das kann man ja Christopher Trimmel nicht vorwerfen.
Vertessen und Aronson stellen innerhalb von 2 Minuten auf 1-0 und 2-0 zu Beginn der zweiten Halbzeit. Dann kommt Weiser nach einem Fehler von Renault, der auf den Ball wartet, aber Weiser kommt einfach vor ihm in den Fünfer reingesprungen nach einer Ecke von Duxch und köpft ihn rein. Aber dann ist Bremen ehrlicherweise nicht wirklich weiter unterwegs in Richtung Ausgleich. Ne? Es gab sogar nochmal dieses Toussaint-Ding, wo er eigentlich auf 3-1 stellen muss, wo er selber abschließt, statt in die Mitte zu passen. So, also du sagst, es war kein dolles Spiel und das, was dann aus Union-Sicht das Allerwichtigste ist, weil es sind dann dadurch durch diesen Dreier jetzt 9 Punkte Vorsprung auf Mainz und den Relegationsplatz, ist ja, dass du das Ding am Ende gewinnst. Die haben jetzt in der Rückrunde schon genauso viele Punkte geholt wie in der kompletten Hinrunde. Also da, wo wir gerade bei den Kölnern über Trainereffekt und was hat er gebracht, was hat er nicht gebracht, gesprochen haben, das haben wir ja mehrfach hier an dieser Stelle gesagt. Das mit Bjelica hat schon eine Auswirkung gehabt auf diese Mannschaft.
Einmal müssen wir über dieses 1-0 reden, wenn wir das bei dem Tor von Leipzig von Haidara so ausführlich gemacht haben. Zum 1-0 gibt es Diskussionen, weil, jetzt muss ich gucken, Kaufmann da ebenfalls vorm Keeper steht, vor Zetterer, als Vertessen den Ball ja auch richtig gut links oben unhaltbar, aber wie gesagt, das ist in dem Moment nicht entscheidend, reinschweißt. Ich glaube, in dem Fall war es korrekt, obwohl er sehr nah dran steht an Zetterer, der übrigens nach dem Spiel gesagt hat, ja, das ist für ihn eine klare Abseitssituation. Er hat nicht lamentiert, aber auch das ist ja logischerweise kein Argument. Also
aber das wundert mich jetzt, dass du da sagst, weil du bist doch der immer darauf hinweist, wie schnell, und auch zu Recht finde ich, oft genug darauf hinweist, wie schnell Torhüter auch einfach zu irritieren sind in solchen Situationen. Und ja, der steht im Moment, als der Vertessen schießt, nicht in der Sichtlinie, sondern genau, nur ganz
minimal danach, minimal danach steht er drin, aber in dem Moment noch nicht. Ja.
Aber er, wie ist das denn? Er läuft halt trotzdem vor dem Torhüter einmal quer. So, und da hätte ich jetzt gedacht, ich bin okay mit der Entscheidung der Unparteiischen, aber ich war mir eigentlich sicher, dass du sagst, für dich ist es abseits.
Also ich finde, in dem Moment, als er dann in den Sichtbereich läuft, also und zwar, ne, wie gesagt, in der Sichtlinie steht er in dem Moment gerade so nicht und dann kreuzt er, wie du sagst, da hat sich Zetterer aber schon für eine Ecke entschieden und ich finde, das ist in dem Fall wichtig, weil dann nimmt der Spieler gar keinen Einfluss mehr, weil er ist schon in die andere Ecke gesprungen. Da ist dann egal, dass er ihm noch einmal durchs Bild huscht, sondern er hat sich eh schon entschieden, dass er spekuliert und aus seiner Sicht in die linke Ecke springt. Und dann ist, finde ich, auch nicht mehr so, also keine wirkliche Beeinflussung da. Wenn du erstmal zum Hechtsprung angesetzt hast, dann kann da vor dir noch was passieren und der Ball schlägt dann am Ende ja 3 Meter von ihm in der anderen Ecke ein. Da bin ich dann knapp bei, nee, ist schon korrekt.
Okay.
Finde ich so. Aber also ist eine schwierige Entscheidung und in dem Fall meiner Meinung nach mehr Argumente für den Schiedsrichter gespannt.
Bleiben wir beim Trainerthema, oder? Wolfsburg-Augsburg. Mhm. Die Trainerkiller haben wieder zugeschlagen. Unser lieber Statistikguru Freddy, es kam die Frage bei Instagram rein. Endstation Augsburg. Fand ich irgendwie eine schöne Überschrift. Und es ist tatsächlich so, der Hörer, der Name ist mir leider gerade entfallen, tut mir leid, müsste ich jetzt nachgucken, hat gefragt, ist das so, dass er hat das Gefühl, dass die Augsburger ständig dafür sorgen, dass bei gegnerischen Mannschaften Trainer rausfliegen. Freddy hat nachgeguckt, seit dem Augsburger Aufstieg 11 Spiele. Wo eine Mannschaft nach der Partie gegen Augsburg den Trainer entlassen hat. Danach kommen Bremen und die Bayern. Also es ist wirklich so, der Trainerkiller der Fußball-Bundesliga heißt FC Augsburg.
Da tue ich mich jetzt ehrlich gesagt mit einer Interpretation ein bisschen schwer, weil man ja auch sagen kann, da hat Augsburg aber Glück, weil sie bekommen immer die Mannschaften, die sowieso gerade irgendwie mit einem Finger nur noch an der Klippe hängen und sie haben halt immer die leichte Aufgabe, dann da noch einmal drauf zu treten. Ich glaube, es ist, wenn man es sich aussuchen kann, immer schwerer gegen eine Mannschaft, die gerade frisch einen neuen Trainer hat, zu spielen, im Vergleich zu, der ist halt da und eigentlich schon weg. Und ich meine, wir werden ja gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, aber das war bei Niko Kovac ja nun genau das Bild, was vorgeherrscht hat. Also er hat schon sehr lange mit einem Finger an der Klippe gehangen und nichts mehr so richtig zustande gebracht. Wobei das Besondere bei dieser Partie ist, dass Wolfsburg in Halbzeit 1 richtig gut spielt. Dass Wolfsburg sich eigentlich ärgern muss, dass es nicht höher als 1-0 führt. Wimmer, der ja zuletzt auch wenig Startelfzeit bekommen hat in der 9. Minute. Und da ist so viel Gutes gewesen. Swanberg 10., Baku 13. oder 15., Arnold 13., Wind 15. Alles ordentliche Chancen, um das 2-0 zu machen. Aber du machst es halt nicht. Und kriegst dann eine rote Karte. Ich habe jetzt schon so ausführlich über Schiedsrichterentscheidungen geredet. Da brauche ich jetzt erstmal deinen Take zu. Platzverweis nach Wiederanpfiff, rote Karte gegen den VfL Wolfsburg. Diese Entscheidung sollte das Spiel auf den Kopf stellen. Die Frage ist eben, ist das alles so mit rechten Dingen gelaufen?
Nee. Ist es nicht. Der Wimsi kriegt am Ende den Platzverweis, hatten wir ja auch hier bei uns im Podcast, also trifft und fliegt dann vor der Pause runter. Ballverlust gegen Mbabu und dann hält er ihn vor dem 16er fest. Er klammert den Arm ein, das ist relativ klar zu sehen. Aber
stimmt, das war noch kurz vor der Pause, glaube ich, habe nach der Pause gesagt. Ne? Das
ja,
war
genau,
noch vor der
ja.
Pause.
Ja. Aber da sind halt noch zwei Wolfsburger Spieler, die eine Chance haben, dort einzugreifen. Und dann entscheidet der unparteiische Timo Gerrach auf Notbremse und es gibt keine Intervention aus dem Video Assist Center und von Felix Brich. Und das verstehe ich nicht, weil das ist für mich, also in dem Fall, keine rote Karte, weil einfach eben da noch Personal zwischen den Spieler des FCA und den Torhüter kommen kann und zwar auch sehr wahrscheinlich gekommen wäre. Und demzufolge habe ich nicht verstanden. Und ich meine, wenn wir dann noch damit reinnehmen, dass der fällige Freistoß dann Wolfsburg in Unterzahl auch noch abgefälscht, dann sogar noch zum 1-1 führt.
Das macht die Entscheidung nicht falscher oder richtiger, ne?
Ja, aber es setzt dem Ganzen dann aus die bittere Kirsche quasi noch oben drauf aus Sicht von Niko Kovac, der jetzt daheim sitzt und sich denkt, was eine Scheiße. Also ich war mir eigentlich sicher, ich habe das dann gesehen und dachte mir, okay, das werden sie wieder einkassieren.
Wann ist eine Torchance eine klare Torchance? Ich finde auf keinen Fall da. Ich habe mich auch tierisch gewundert. Also ich muss sagen, dass ich mich schon gewundert habe, als Timo Gerrach in Richtung Gesäßtasche genestelt hat, wie man so schön sagt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt müssen ja mindestens mal zwei Dinge passieren. Felix Brüch meldet sich aus Köln und Timo Gerrach schaut sich die Sachen nochmal an. Und also es wird Kommunikation stattgefunden haben, das ist ja sicher. Aber irgendwie ist eben sowohl eine Einwirkung von Köln aus in Richtung, Fehlentscheidung, nicht passiert, genauso eben aber auch kein, schau es dir zumindest nochmal an.
Und ich muss übrigens korrigieren, es ist ein Wolfsburger, der noch klar eingreifen kann.
Ja, Lacroix, also der andere ist so ein bisschen an einer Seite, aber Lacroix ist auf jeden Fall da und einer reicht ja. Ne? Was passiert? Wahrscheinlich kann Babu aus 16 Metern aber auch nicht unbedrängt schießen. Ne? Oder vielleicht sind es 15 Meter. So, das meine ich ja wirklich. Ne? Wann ist eine Chance, eine klare Torchance? Aber ein Schuss aus 15 Metern, wo ein Verteidiger noch versucht zu blocken, ist ja keine klare Torchance. Also eine Chance ist es, ne? Aber ja keine mit hier, das ist ja ein 100%er, den er ihm davon nimmt. Das kennen wir ja. Aber vielleicht bin ich da bei der Definition von klarer Torchance tatsächlich unsauber. Kann ja auch sein. Also er hat einen klaren Schuss innerhalb des 16ers aufs Tor. Ja, hätte er wahrscheinlich gehabt. Auch wenn Lacroix sagt, er hätte den wahrscheinlich sogar noch abgefangen. Und da darf man nicht vergessen, dass Lacroix der schnellste Wolfsburger ist. Aber das muss man jetzt ja auch nicht
zwingen. Er kommt auf jeden Fall in die Grätsche. Er kommt auf jeden Fall in die schussblockende Grätsche rein. Ob das dann gelingt oder nicht, ist ja egal.
Genau. Und das ist jetzt für mich dann auch entsprechend die Begründung dafür, dass es kein Platzverweis sein darf. Und du hast recht, es ist dann schon extrem bitter, weil dieser Freistoß, also wenn der schön reingezirkelt wird, okay, aber der wird halt auch noch abgefälscht von Maxi Arnold, der sich relativ zurückgehalten hat nach dem Spiel, was diese Schiedsrichterentscheidung angeht. Und dann ist es auch ein komplett um 180 Grad gedrehtes Spiel, weil Wolfsburg hinten drin steht mit einem Mann weniger und nur noch verteidigt, was aber eben nicht funktioniert, weil in der Folge Augsburg sich schon kleinere Chancen erspielt und in der 79. dann Jakic in der 65., wie du sagst, Jakic das 2-1 macht und dann eben noch den Deckel draufpackt und da war bei Wolfsburg dann auch mausetot. Und ja, Niko Kovac muss sich doof fühlen dabei. Ich traue mir auch keine Analyse zu, wie viel diese zweite Halbzeit dann über das Verhältnis Trainer-Mannschaft oder auch Mannschaft innerhalb aussagt, aber also beschissen gelaufen ist dieser Nachmittag auf jeden Fall für den VfL Wolfsburg, das glaube ich kann man sagen.
Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, Kovac, was ist jetzt da, irgendwie so ein komischer Schwebezustand, jetzt wissen wir seit gestern, also seit Sonntag, wir zeichnen heute Montag auf, er ist weg, wird durch Ralf Hasenhüttl ersetzt und da drängt sich die Frage auf und die habe ich mal unserem Mann vor Ort, Thomas Hiete, gestellt, hat der VfL Wolfsburg zu lange an Niko Kovac festgehalten?
Ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und kann jetzt sagen, hätte Wolfsburg vielleicht schon im Dezember den Trainer gewechselt, wo stünden sie dann jetzt, dann wäre vielleicht mehr drin gewesen. Hat der VfL nicht gemacht, auch dafür gab es Gründe und das kann man auch nicht nur oder muss man auch nicht nur negativ sehen, wenn ein Club länger einem Trainer das Vertrauen schenkt. Trotzdem sage ich, bei Niko Kovac war die Tendenz schon lange gegeben, dass es in die falsche Richtung läuft. Im Grunde schon in der letzten Saison, die Rückrunde war mit 20 Punkten sehr, sehr durchschnittlich zum Vergleich. Schalke 04, der Absteiger, hat 2 Punkte mehr geholt damals schon. Und so hat der Trainer dann auch den guten Start in dieser Saison mit 9 Punkten aus 4 Spielen nicht entwickelt, nicht weitergeführt und eine Basis genutzt für eine erfolgreiche Saison, sondern hat sehr, sehr viel rotiert. Aus gutem Willen, weil er es irgendwie jedem Spieler in diesem Kader recht machen wollte, hat aber zu großem Chaos geführt, zu keiner klaren, sichtbaren Idee auf dem Platz. Und dann reicht es nicht. Und jetzt sind es noch 6 Punkte bis zum Relegationsplatz. Das heißt, der Druck wird größer und diesem Druck musste Marcel Schäfer jetzt nachgeben. Hat direkt mit Ralf Hasenhüttl einen spannenden Trainer, finde ich, einen erfahrenen Trainer, einer, der die Bundesliga kennt, geholt. Hasenhüttl sagt man nach, ein Menschenfänger zu sein, sehr empathisch zu sein, was man Niko Kovac im Umgang mit seiner Mannschaft jetzt nicht immer nachgesagt hat. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn der Hasenhüttl dieses Team packt, die Mannschaft ist gut genug, der Kader ist gut genug, dann werden sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich glaube schon, dass der mit diesem Kader durchaus was entwickeln kann.
2 Gedanken dazu. Max Kruse gefällt das, denn der hat ja nochmal richtig ausgepackt gegen Niko Kovac. Und Ralf Hasenhüttl, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Es gab ja auch ein Kicker-Interview, ist noch gar nicht so lange her, wo der eigentlich eher darüber gesprochen hat, dass er jetzt Privatier macht. Und jetzt hat er sich doch überzeugen lassen, wieder als Bundesliga-Trainer zurückzukehren, weil er irgendwie, wen hat er nochmal? Einen dieser ganz alten Roy Hodgson oder so. Er hat gesagt, er will auf keinen Fall mit 70 noch irgendwo auf einer Trainerbank rumgammeln. Das hat er, glaube ich, sogar als er damals hier in Leipzig war, schon gesagt. Also ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass es offensichtlich gar nicht so sicher war, dass der nochmal irgendwie auf eine Trainerbank zurückkehrt.
Am 7. November 2022 ist er entlassen worden beim FC Southampton nach schlechtem Saisonstart. Also sagen wir es so, er hatte zumindest jetzt ein bisschen Zeit zu privatisieren und kann sich jetzt wieder neuen Aufgaben auf dem Trainerstuhl in Wolfsburg widmen. Ich glaube ja ehrlich gesagt, und das ist nicht den Wölfen zuzusprechen, sondern einfach nur der Grundkonstellation in der Bundesliga-Saison 2023/24, ich glaube, dass es für ihn ein relativ angenehmer Job ist, weil ja, es sind nur 6 Punkte, in Anführungszeichen nur 6 Punkte mit dem deutlich besseren Torverhältnis im Vergleich zu Mainz, also gefühlte 7 Punkte, die werden nicht absteigen, aber sie können jetzt auch nichts mehr nach oben holen. Das heißt also, er kann jetzt 2 Monate nutzen, um schon mal zu gucken, mit wem will ich in der kommenden Saison zusammenarbeiten und mit wem nicht. Dann muss offensichtlich viel Veränderung her. Aber das macht es deutlich einfacher, als erst im Sommer zu kommen, wenn mögliche Vertragsverlängerungen, die möglich gewesen wären, nicht getätigt wurden oder getätigt wurden, der hätte sie gar nicht haben wollen oder so. Ne? Also ich glaube, es ist für ihn dafür, dass dieser Verein echt Baustellen hat, eine relativ angenehme Situation. Die Frage, kommt die Entlassung von Niko Kovac zu spät? Zielt ja eher in Richtung, haben sie da, denn soweit ist das ja tatsächlich auch nicht weg und vor allen Dingen zuletzt nicht weg gewesen, eine mögliche Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verspielt. Und das muss man Marcel Schäfer natürlich schon fragen. Ne? Also jetzt sind es, ja, je nachdem, was da mit Position 7 passiert, aber da sind es jetzt 10 Punkte drauf. Ne?
Natürlich haben sie die verspielt, Schildmann. Also es ist doch ja die Saison, wo alle sagen, wir kommen ja nachher, wenn wir den Fokus noch deutlich mehr auf Frankfurt legen, wo alle sagen, es ist nie leichter gewesen, 6. in der Bundesliga zu sein als in diesem Jahr.
Ja. Ja, beziehungsweise 7., ne, wenn beispielsweise Leverkusen den Pokal holt, dann ist er der 7. oder ne, 5. Mannschaft in der Champions League. Aber ja, genau. Und insofern, ne, kann man das schon kritisieren, aber wir sind ja auch diejenigen, die es oft doof finden, wenn eine Trainerentlassung zu schnell erfolgt. Ich habe mich auch gewundert, wir haben ja Richtung, wann war das? Richtung Weihnachten haben wir ja mit Thomas Hitte schon gesprochen. Und da war ich schon so ein bisschen verwundert, dass Marcel Schäfer so sehr an Niko Kovac festhält. Ist schon auch eine Niederlage für ihn, denn er hat in sehr klarer Alleinverantwortung auf das Pferd Niko Kovac gesetzt, als es eigentlich schon richtig gelahmt hat.
Und jetzt sind sie punktgleich mit dem ersten Nichtabstiegsplatz, mit dem VfL Bochum. Und es sind eben, das hat Thomas gerade ja gesagt, nur noch 6 Punkte auf den FSV Mainz 05 und den Relegationsrang, weil Mainz Bochum im direkten Duell mit 2:0 schlägt. Ich kann mich nicht satt sehen an diesen, Tom Kraus hat es ja hier bei uns gesagt, an diesen Bo Henriksen geht vor dem Spiel, anderthalb Stunden vor dem Spiel in die Kurve und auch wieder die Tore bejubelt. Also irgendwie allein damit hat der hat mich total gecatcht, dieser Coach, einfach weil er offensichtlich komplett irre ist, was ich fantastisch finde, weil irgendwie bin ich es ja auch. Mainz gewinnt durch einen Doppelpack von Jonathan Burkhardts Strafstoß in der 45. plus 3. Bevor wir über die Entstehung sprechen, müssen wir erstmal sagen, dass alle Mainzer tief durchgeatmet haben, denn die letzten 4 Elfmeter hatten sie alle verschossen. Und dann gab es also die Entstehung dieses Strafstoßes. Lee gegen Bernardo. Vorhang auf für unseren Schiedsrichterbeobachter des Wochenendes, Alex Schlüter.
Ich finde leider, dass es wieder eine Fehlentscheidung gewesen ist. Ich finde, bei der Situation müssen wir darüber reden, dass nur zu sagen, dass er ja den Ball spielt, noch kein alleinstehendes Argument dafür sein muss, dass es dann ja kein Elfmeter gewesen sein darf. Denn es gab bei der Aktion auch Kontakt mit dem Offensivspieler. Aber für mich ist das Ballspielen zu klar und deswegen hätte ich damit gerechnet, dass der Schiedsrichter erst auf den Punkt zeigt und es dann ein ganz klassischer VAR-Fall ist für, oh nee, war vielleicht im Live-Bild so nicht zu sehen, aber der spielt schon, ich glaube, mit dem linken Fuß, ne, ich habe es jetzt nicht nochmal vorliegen, ziemlich deutlich den Ball weg. Und alles, was danach passiert, ist dann eben entsprechend sekundär zu bewerten, aber ist nicht passiert.
Es ist der linke Fuß, ja, der erst den Ball spielt. Ich weiß nicht, ob dann das Argument greift, naja, aber er trifft halt auch den Gegner. Also ich glaube, wir müssen, also das, und das sagt jetzt der Mensch, der hier einen Schiedsrichter-Podcast auch nebenbei noch betreibt, vielleicht müssen wir nochmal eine Klärung bekommen vom DFB, von den Schiris, wann ist eigentlich ein Ballspielen trotzdem auch mal ein Foul? Mhm. Also ich glaube, dass wir da alle, auch wir Übertragenden, vor allem aber auch die Fans, noch Nachholbedarf haben. Gibt es da irgendwelche Kriterien? Es gab ja mal dieses berühmte Nachziehbein und so weiter und so fort, was dann irgendwie ich auch manchmal eigentlich an der Fußballpraxis vorbeifinde, was Schiedsrichter gerne hernehmen. Aber mir fehlt, so wie ich jetzt zum Beispiel endlich das Handspiel verstanden habe durch Lutz Wagner, mir fehlt noch so eine Einkategorisierung, dass ich zumindest mich dem Sachverhalt nähern kann. Ist das jetzt trotz Ballspielen als Foul zu werten oder nicht? Das habe ich einfach nicht.
Ja, also das Einzige, was klar ist, ist, dass wenn du erst Körper und dann Ball spielst, ist natürlich zu ahnden ist. Ne? Ja. Aber was ist, wenn es zeitgleich passiert? Was ist, wenn du Ball spielst und dann wie hart halt auch immer, das gilt zu definieren, noch den Gegenspieler abräumst? Das ist tatsächlich noch so ein bisschen kompliziert. Hey, wir haben heute, ich war nicht glücklich mit den Schiedsrichterleistungen an dem Spieltag jetzt. Und meine Güte, wie oft wird uns schon vorgeworfen, dass wir der Schiri-Versteher-Podcast sind. Ich fand es jetzt an diesem Spieltag echt nicht dolle. Und also bis auf wenige Ausnahmen haben wir das ja, glaube ich, auch zu Ungunsten der Schiedsrichter klar gemacht. Aber wir haben offene Fragen, ne? Mit denen können wir dann reingehen. Und ich denke ja auch immer, wenn wir die Fragen offen haben, dann werden sie wahrscheinlich auch noch ein paar andere unter euch offen haben, was damit ist, wann wirklich eine Torchance, eine klare Torchance ist und deswegen zu einer Notbremse, also einem Platzverweis führt etc. Vielleicht können wir uns da in den nächsten Wochen mal schlauer machen.
Wichtiger Sieg für die Mainzer, wie gesagt, die ziehen an Köln vorbei auf den Relegationsrang und Bochum hat jetzt 4-mal in Folge verloren und rutscht da unten peu à peu, sackt da weiter ab. Es sind eben jetzt genau wie für Wolfsburg immerhin auch noch 6 Punkte. Ich weiß nicht, wenn du Thomas Letsch und die Bochumer vor der Saison gefragt hättest, es ist 26. Spieltag, ihr geht in die Länderspielpause mit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang, hätten sie es, glaube ich, genommen. Die Ausgangslage war aber schon mal eine bessere.
Ja, sie haben jetzt das, ich glaube, das darf man, muss man so sagen, nach der Länderspielpause das einfachste Saisonspiel, nämlich Heimspiel gegen Darmstadt. So. Aber entsprechend interessant wird die Saison halt auch danach, denn direkt im Anschluss gibt's das Auswärtsspiel in Köln. Das heißt, du spielst es gegen den Letzten und den Vorletzten. Wenn du gegen den Letzten zu Hause gewinnst, dann reist du ziemlich sicher mit einem gewissen Polster, wie hoch wird man dann sehen, nach Köln. Wenn du aber gegen Darmstadt verlierst und dann ausgerechnet danach nach Köln musst, dann wird's heftig, ne? Also
ja, ist total.
Ja. Und dann Heidenheim, Wolfsburg. Also ich gucke bei Bochum immer auf die Heimspiele, weil da holen sie normalerweise die Punkte für den Klassenerhalt. Da haben sie zum Beispiel eben Heidenheim noch, aber sie haben auch am vorletzten Spieltag Leverkusen. Wenn sie riesig Glück haben, sind die Leverkusener dann da schon Meister. Das wäre ein gewisser Wettbewerbsvorteil, weil ich glaube, das ist genau das, was du als Bayern 04 Leverkusen nicht haben willst, wenn du gerade noch mit dem Meisterkater ran musst in der Bundesliga und dann musst du in Bochum spielen gegen 11 plus Einwechselspieler, sich völlig verausgabende, bis zum Umfallen kämpfende Bochumer. Also da sind dann schon noch ganz gute Chancen, aber ja, das Ding war jetzt ein richtig, richtig bitteres für den VfL Bochum.
Außerdem gab es am Samstagnachmittag ein 1:1 zwischen Heidenheim und den Gladbachern. Wir können mal festhalten, dass wir Niklas Beste zum Nationalspieler gemacht haben. Also da es sonst niemand in diesem Podcast tut, mache ich es selber. 1-2 meiner Prognosen sind nicht so schlecht aufgegangen in den letzten Wochen, was Beste angeht für die Nationalmannschaft, was UNDAF und seine zweistellige Toranzahl angeht. Das sind ja Dinge, die würden ja von Alex Schlüter nie kommen, dass er vielleicht auch mal sagt, oh, da hast du recht gehabt, das hätte ich nicht gedacht, aber da hast du.
Na, ich finde es super interessant, dass du das besonders deutlich machst in einer Partie, in der wir unter anderem über Borussia Mönchengladbach reden und über eine zweite Halbzeit, für die du dich eigentlich schämen solltest, genauso wie die Gladbacher selbst.
Man kann auch nicht alles richtig haben, was die Prognosen angeht. Wir werden hier ja auch zu vielen Prognosen gezwungen, ja, von unseren Chefs und müssen uns positionieren. Bei den Gladbachern interessant, also im Pokal raus, der Saarbrückener Traum haben wir hier noch gar nicht erwähnt an dieser Stelle, der lebt weiter, die kegeln einfach den nächsten Bundesligisten im DFB-Pokal raus, was dazu geführt hat, dass die 1.500 mitgereisten Gladbacher Fans einfach den Support verweigert haben in diesem Spiel. Und das hat natürlich für eine sehr seltsame Gemengelage irgendwie gesorgt. Ne?
Gladbach geht in Führung mit einem klassischen Gladbach-Tor. Hat es genauso vor ein paar Tagen schon mal gegeben. Hack, der ja im Moment sowieso das positive Licht am Gladbacher Himmel ist, macht das 1:0, dann wird vor der Pause schon ein Elfmeter wegen Abseitssituationen zu Ungunsten der Heidenheimer zurückgenommen und trotzdem ist das Beeindruckende der zweiten Halbzeit aus Heidenheimer Sicht, dass sie einfach die viel bessere, die dominante Mannschaft sind und aus Gladbacher Sicht natürlich erschreckend, dass sie in Heidenheim, man muss es so klar sagen, und unter die Räder kommen und am Ende froh sein können, dass, weil nur Dingschi nach einer sehr schönen Kombination zum Ausgleich trifft, nicht mehr passiert. Aber das ist das, was allen Gladbach-Fans logischerweise enorme Sorgen macht.
Das 11. Spiel in dieser Saison, in dem Gladbach nach Führung noch Punkte abgibt. 16 Torschüsse für Heidenheim in der zweiten Halbzeit. Und du sagst es dann, Kleindienst trifft noch den Pfosten, ne, nach einer besten Ecke und so. Also sie hatten die Gelegenheiten, dieses Spiel zu gewinnen. Schmidt hatte zur Pause dreimal gewechselt und sie sind das viel, viel bessere Team in Halbzeit Nummer 2. Ja, die Prognose von mir war Murks, vorsichtig.
Glaubst du, dass Gerardo Seoane da jetzt in so richtig Bredouille kommt, weil, also, jetzt sind wir wieder beim Punkt, lass nicht zu schnell diesen Pfeil aus dem Köcher holen, aber es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Verein hinsetzt und sagt, es ist die Länderspielpause, wenn dann jetzt.
Kann ich schwer einschätzen. Also ich habe so vom Gefühl her, würde ich jetzt sagen, weil das auch alle immer wieder betonen, Wirkus betont und so weiter und so fort, diese Umbruchsaison, die man jetzt mal mit den, wie soll man es denn nennen, den Geburtsschmerzen, das ist nicht das richtige Wort, also die man jetzt irgendwie so aushält, ja, und dann aber daraus was entsteht, dann in Richtung kommende Saison und ich halte eigentlich ja Gerardo Seoane weiter für einen richtig guten Coach, aber offenbar so richtig passt der Fit bislang noch nicht, aber ich
so
glaube nicht.
Weil er, entschuldige, er sagt es genau so nach dem Spiel. Also er hofft, dass die Leute verstehen, dass es eine Umbruchsaison ist und das soll sich ja jetzt in zwei Teilen vollziehen. Man hat schon den Umbruch eingeleitet und im Sommer muss dann nochmal viel passieren, ein bisschen vergleichbar mit dem VfL Wolfsburg, um dann den Umbruch komplett zu machen. Unterschied ist aus Sicht von Gerardo Seoane, dass das hoffentlich mit demselben Trainer passiert und nicht auch der dem Umbruch zum Opfer fällt.
Naja, man könnte ja sagen, also wie oft haben sie jetzt nach einer Saison den Coach gewechselt? Oder wie oft war jetzt bei Gladbach dann wirklich, jetzt versuchen wir es mit Hütter, dann war die Nummer mit Rose und dann hat das wieder nicht funktioniert. Also du könntest natürlich auch aus der Erfahrung der letzten Monate und Jahre sagen, vielleicht ist das die erfolgsversprechendere Variante, dem Seoane tatsächlich dann noch eine Sommertransferperiode und die nächste Saison zu geben und daraus er blüht dann irgendwie was, weil jetzt wieder im Sommer jetzt schon auf den neuen Coach zu setzen, hat ja zumindest in der jüngsten Vergangenheit bei Gladbach auch nicht zur Besserung geführt.
Nee, aber es würde natürlich ein bisschen das gelten, also nahezu genauso das gelten, was ich über den VfL Wolfsburg gesagt habe. Ne? Wenn du jetzt reagierst, dann hat zumindest der neue Trainer, wer auch immer es wäre, denn darauf kommt es ja nun dann auch an, ne? Dass der passt.
Ja, klar.
Und dass man da auch mit richtig Hoffnung in die nicht nächsten Monate, sondern Jahre gehen kann, dann hat der auch nochmal etwas mehr Zeit, um zu gucken, mit wem gehe ich denn über die Sommerpause hinaus dann in die Bundesliga. Also ja, ich da bin ich auch nicht nah genug dran, um sagen zu können, jo, muss bleiben oder sollte gehen. Finde ich sowieso immer schwer, dieses Fordern, der muss doch weg. der sollte seinen Job verlieren, macht man woanders auch nicht. Und dann sind wir wieder, ja, aber die verdienen ja viel Geld, da darf man auch mal öffentlich fordern, dass der gefälligst rausgeschmissen werden soll. Finde ich eh, da gehört dann viel dazu, um sich so weit aus dem Fenster zu lehnen, da tue ich es auf keinen Fall.
Klare Forderung von mir. Jamal Musiala muss bei der EM in der Startelf stehen. Wir kommen also zum Bayern-Spiel in Darmstadt.
Es ist super toll, dass du so schlaue Sachen über Yannick das Beste sagst, ne? Aber mit jeder Aktion von Jamal Musiala.
Ja, okay, also, pass auf. Ich wusste ja, dass das heute kommt. Also Musiala mit einem herausragenden Spiel. Seit meiner Nicht-Nominierung von ihm für die EM-Startelf steht er in 3 Bundesligaspielen bei 4 Toren und 3 Vorlagen. Ja.
Ich glaube, er hat auch so einen Gruß jetzt immer nach seinen Toren oder Torvorlagen. Er macht so ein großes B und dann ein Set. Also wenn ich es richtig interpretiert habe, immer Richtung Kamera.
Ich komme ja nicht unvorbereitet in diesen kleinen verbalen Fight hier mit dir, ne? Ich habe mal einen Ton von Thomas Tore mitgebracht.
Ja, Jamal ist jetzt in den letzten Wochen sehr spielentscheidend. Wir waren ein bisschen immer mit ihm zufrieden. Das Potenzial ist klar, ist herausragend. Aber die Effektivität war diese Saison lange nicht so, wie er es auch gewohnt war und wie er es auch möchte. Jetzt fühlt er sich sehr wohl, fühlt sich fit, fühlt sich auf der Position wohl und die Automatismen greifen ein bisschen besser und deshalb ist er sehr spielentscheidend jetzt für uns, war heute auch wieder spielentscheidend. Die ganzen letzten Spiele kann er sich wirklich auf ihn verlassen, er ist fleißig, ein gutes Niveau jetzt erreicht, sehr, sehr gutes Niveau, auch die Mischung zwischen Dribblings, zwischen Passspiel und die Entscheidungsfindung ist jetzt gerade sehr, sehr gut und wir hoffen, dass er das Niveau jetzt so halten kann, wir werden ihn weiter pushen, weil dann natürlich für uns so wie heute entscheidend ist und auch entscheidend sein soll.
Und ich hoffe das natürlich auch und ich hoffe, das haben auch alle gerafft, dass ich damit nicht gesagt habe, dass ich nicht Jamal Musiala weiter für einen fantastisch geilen Fußballer halte, aber er hatte halt jetzt zum ersten Mal in dieser Saison auch über einen längeren Zeitraum dieses Loch mit eben auch von Thomas Tuchel angesprochener Entscheidungsfindung und irgendwie ging ihm nicht mehr so alles so leicht vom Fuß, was normal ist, wenn du so jung bist wie der Typ und demzufolge, keine Ahnung, dann bilde ich mir jetzt ein, dass ich ihn damit gekitzelt habe, was ich natürlich nicht habe, weil es ihm scheißegal ist, ob ich ihn in den Startelf für die EM stelle oder nicht, aber es ist doch einfach, und das sei mir an dieser Stelle auch erlaubt, es ist schön zu sehen, dass der jetzt wieder so Fußball spielt, weil das, was er da in Darmstadt gemacht hat, war natürlich Prime Musiala, Wahnsinn, top, besser geht's nicht.
Der Unterschied zwischen dir und Thomas Tuchel ist ein großer, unter anderem aber der, dass Thomas Tuchel bei aller berechtigter Kritik an Jamal Musiala nicht auf die Idee kommen würde, ihn bei einer Europameisterschaft im eigenen Land auf die Bank zu setzen. So.
Sollen wir mal kurz über seine Startelf-Einsätze bei den Bayern reden in dieser Saison, Jamal Musiala?
Wenn du möchtest.
Ich müsste sie mir nur dazu aufmachen, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er jedes Spiel von Beginn an gespielt, ne? Auch in dieser Phase, wo es zäh war. Aber das nur am Rande.
Kannst du nebenher mal überprüfen. Ich kann kurz den Spielfilm erzählen, weil also Jamal Musiala ist für mich einer der wenigen Gesetzten. Und wenn, dann ist er vielleicht mal in der Champions League Schonungsrotation zum Opfer geworden. Aber mich würde jetzt wundern, wenn du an deiner Daten herausfindest, dass er kein absolut gesetzter Stammspieler gewesen ist.
Verdammt. Ja, hier waren noch ein paar Muskelverletzungen, Oberschenkelverletzungen. Die hatte ich natürlich auch noch mit im Kopf. Ja, hast recht. Zieh ich zurück.
Bayern mit einem guten Start. Haben bis zur 28. Minute ein Torschussverhältnis von 8:1 und dann trifft Tim Skarke. Und man denkt sich, wow, Wahnsinn. Der verrückte, crazy Nachmittag aus Darmstadt. Und dann wird doch relativ schnell deutlich, dass Bayern ja die viel bessere Fußballmannschaft ist. In der 36. leitet Pavlovic ein, über den muss man gleich noch im Negativen reden. Schüttelt Skarke ab, dann Kane auf Musiala, der eben unter anderem da seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Kimmich hat mal wieder seine Qualitäten von außen gezeigt. Flanke auf Kane und dann das 3-1. Ist übrigens auch krass, ne? Also es gibt ja den Moment, in dem Musiala nach einem Einwurf von Müller mit dem Rücken zum Tor eigentlich schon fast aus dem 16er gedrängt den Ball kontrolliert. Und es ist so eine Szene, bei der ich denke, krass, in 3,5 Sekunden macht er daraus ein Tor, ohne irgendwie nochmal abgespielt zu haben. Das kann wirklich nur, ich glaube, das kann tatsächlich nur Jamal Musiala in der Fußball-Bundesliga, obwohl wir schönerweise ein paar gute davon haben. Was meinst du?
Wird's vielleicht auch noch, oder?
Ja, den habe ich gerade gedacht, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Für den habe ich noch andere Lobeshymnen vorbereitet. Gnabry funktioniert als Joker, auch vorbereitet von Musiala. Tell funktioniert sowieso als Joker. Es gibt dann noch den ab wann ist ein Anschlusstreffer ein Anschlusstreffer? Die Frage können wir nicht in Richtung des Schiedsrichter-Obmanns stellen, aber es gibt dann noch das 2:5 am Ende hochverdienter Bayern-Auswärtssieg. Pavlovic muss verletzt raus, hatte auch ein ziemlich zugeschwollenes Auge, wäre natürlich insofern doof, ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, wenn er deswegen die Länderspielreise absagen muss, bei der er ja dabei sein soll, im Gegensatz zu Leon Goretzka, ausgerechnet die beiden in der Mittelfeldzentrale von Anfang an auf dem Feld. Und Harry Kane hat sich auch verletzt. Ich glaube, es ist bei beiden nicht total krass, aber ich...
Pavlovic sagt DFB-Start ab.
Oh.
Lese ich hier nur gerade.
Oh. Siehst du?
Gut, dass trotzdem,
Dr. Alex Schlüter mal schnell noch die Diagnose raushaut, bevor Benny das Internet durchforstet.
Ja, aber trotzdem können wir ja, der Teenager von Bayern hat einen Infekt. Er soll erst anreisen, wenn dieser auskuriert ist, teilt der DFB mit. Also die Augenverletzung hält ihn nicht von der Anreise ab. Lass uns auch mal darüber sprechen. Kein Goretzka in der Nationalmannschaft und dafür Pavlovic. Julian Nagelsmann hat gesagt, es ist keine politische Entscheidung, denn es gab ja eben die Frage, Pavlovic könnte auch für Serbien spielen und er hat selber gesagt, er wollte sich eigentlich noch ein bisschen Zeit mit dieser Entscheidung lassen. Jetzt ist er quasi mehr oder weniger dazu gezwungen gewesen, sich jetzt dann halt zu committen für Deutschland. Nimmst du dem Nagelsmann das ab, dass das wirklich nicht zumindest so ein paar Prozent auch eine Rolle gespielt hat?
Also
gerade nach dem Goretzka in den letzten Wochen, der dann da wirklich verbessert gewesen ist?
Ach so, ja. Wie soll ich sagen? Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube, als Nationaltrainer erinnert man sich schon auch daran, dass es zum Beispiel durchaus gut war, einen Jamal Musiala rechtzeitig für die DFB-Elf zu nominieren. Denn wenn wir jetzt im Moment darüber reden, dass er ja eigentlich, wenn man ein bisschen Ahnung von Fußball hat, aus der Startelf nicht wegzudenken ist, dann muss man ja nur mal in England fragen, wie doof die das finden, dass der nicht für die Three Lions aufläuft. Ne? Also es kann schon ein guter Schachzug gewesen sein. Also das ist dann das etwas mildere Wort, der etwas mildere Begriff im Vergleich zu einer politischen Entscheidung. Also.
Und ich muss auch dazu sagen, also ich habe es ja gesagt, als ich ihn gegen Leipzig im Stadion gesehen habe und natürlich in den anderen Spielen jetzt auch gerade nachdem ich ihn im Stadion gesehen habe, nochmal intensiver auf ihn geachtet habe. Ich freue mich einfach auf den im Nationaltrikot. Ne? Das soll gar nichts wegnehmen von Leon Goretzka, über den ja Julian Nagelsmann auch so ein bisschen, das war ja bei Mats Hummels auch das Gleiche. Der Grundtenor war ja, ich sehe Leon, genauso wie Mats, irgendwie auf der Position, gerade sehe ich Leute vor ihm und dann hat er ja beiden so ein klein wenig in Abrede gestellt, ob sie für die Backup-Rolle die richtigen sind. Mhm. Und ich finde diese Gedanken des Bundestrainers absolut legitim. Und wie gesagt, bei Pavlovic kommt halt dazu, dass ich es einfach krass finde, wie der in dieser Saison auch in einer schweren Bayern-Phase da reingeworfen wurde, wie der jeden Ball fordert, wie der auch eklig ist, wie der taktische Fouls geht, wie der sich da den Gegner vom Leib hält jetzt gegen Darmstadt. Demzufolge muss man es vielleicht losgelöst einfach von Goretzka auch betrachten. Ne?
Und trotzdem, Goretzka nicht dabei, ergänzt gerne, wenn ich ihn vergesse, Schlotterbeck nicht dabei, Hummels nicht dabei. Das jetzt in diesem Länderspielfenster im März, gibt es für die Genannten noch irgendwie eine Chance, bei der Europameisterschaft dabei zu sein?
Julian Nagelsmann sagt ja. Ich glaube eher nein.
Ja. Er muss übrigens ja sagen, weil man weiß natürlich nie, wer sich noch so verletzt. Ne?
Ja, total.
Aber ich glaube, ansonsten kann das Zeichen ja jetzt auch vom Timing her nicht klarer sein, oder?
Und die Frage ist ja, die wir uns letzte Woche gestellt haben, weil jetzt ja ein paar um die Ecke kamen und sagen, das, was man Flick vorgeworfen hat, das macht der Nagelsmann jetzt auch. Der experimentiert, obwohl nicht mehr so viel Zeit ist bis dahin. Aber ist es für dich so sehr Experiment, wenn man zumindest klar sehen kann, er setzt jetzt gerade auf die, wie gesagt, bei Goretzka können wir ein Fragezeichen hinmachen, auf die Spieler, die einfach in der besten Form sind?
Es ist null Experiment. Es ist gar nicht mehr Experiment. Das meine ich ja damit. Na? Er nominiert jetzt gerade die Leute, die bei der Europameisterschaft spielen. Also wen will er denn jetzt, also ich glaube nicht, dass er einen einzigen von denen testet. Der sagt über Mittelstädt, das ist im Moment einer der besten Außenverteidiger Europas und deswegen teste ich den mal feuchtfröhlich für die Nationalmannschaft. Nee, der will den mit zur EM nehmen. Also die Testzeit, Experimentierzeit, die ist natürlich längst vorbei. Und deswegen sage ich ja, wer jetzt dabei ist, hat extrem gute Karten bei der EM dabei zu sein und wer nicht dabei ist, hat verdammt schlechte Karten. Das wissen wahrscheinlich auch alle Beteiligten.
Ist ja auch sehr erfrischend, weil das ist immer etwas, ich glaube, da haben viele mit gefremdet in den vergangenen Jahren bei der Nationalmannschaft, gerade wo es dann so zäh war und ich irgendwie auch, dass jetzt dieses viel zitierte Wort Leistungsprinzip mehr kann man da jetzt nicht danach gehen, als Nagelsmann das gerade tut. Ne? Also ich habe immer in den letzten Jahren damit gefremdet und dachte mir, ey, da sind ein, zwei Spieler, die sind gerade so gut drauf, aber weil die nicht die Reputation von XYZ haben.
Na gut, aber dann müssen wir über Goretzka ja schon noch reden, ne? Also was heißt dann aktuelle Form? So, dann hättest du halt damals Musiala nicht mit reingenommen, weil er keine gute Form hatte, aber im Moment ist ja Goretzka gut.
Mhm.
Also ich finde das ein bisschen schwierig nach dem, also was heißt denn Leistungsprinzip? Also unterstellen wir damit den bisherigen Bundestrainern, dass die nicht geschaut haben, dass sie die beste Nationalmannschaft aufstellen? Dass da vielleicht auch immer noch ein paar Sachen dann individuell schwierig sind, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemanden intern in der Mannschaft als Querulanten sieht, das ist aber nicht öffentlich und so weiter, ne? Das sind Dinge, da haben wir dann auch nicht so den Einblick, okay, dann stellt das vielleicht, das, aber selbst da stellt das dann das Leistungsprinzip als Grundtenor in Frage,
naja,
glaube ich nicht.
Also dann schwäche ich es vielleicht ein bisschen ab und sage, es war bislang in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren deutlich schwieriger, über eine starke Form und über, wenn man wirklich über Monate lang in der Bundesliga wirklich gut gespielt hat und du hast aber zum Beispiel nicht bei einem der Top-Teams gespielt, dann war die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass du mal für die Nationalmannschaft eingeladen wurdest, als das jetzt der Fall ist.
Nein, aber dem widerspreche ich auch. Es gibt doch über Jahre lang die Diskussion, dass es früher viel länger gedauert hat, in die Nationalmannschaft zu kommen. Da musstest du erstmal 2 Jahre beim ersten FC Köln 18 und 18 Tore schießen und dann wurdest du eingeladen. Und jetzt kommst du viel schneller reingespült. Also eigentlich.
Ja, aber das sage ich doch gerade. Also jetzt gerade ist das der Fall.
Ja, aber nicht aber seit einer Woche, sondern seit 3, 4, 5 Jahren. Also diese Leute, die mal ganz okay sind, die dann da mal eine Chance bekommen, die hätten in den 90ern keine Chance bekommen. Das war immer die Diskussion. Also ja, Stuttgart ist jetzt gerade natürlich eine extreme Welle, aber findest du nicht, dass es das immer mal wieder gegeben hat?
Also zumindest nicht in der Gnadenlosigkeit, wie der Nagelsmann das gerade macht. Und das ist
aber
ja auch
das
der,
ja, aber das hat
ja
für mich einen völlig anderen Grund. Wann hat es denn zuletzt den VfB Stuttgart und Bayern 04 Leverkusen so gegeben, wie es ihn aktuell gibt? Vor 40 Jahren? Dass zwei Mannschaften, die vor der Saison nie im Leben da gesehen wurden, so dominieren und vor allen Dingen auch so guten Fußball spielen. Und ja, das vor allen Dingen beim Beispiel VfB Stuttgart, dann auch angeführt von vielen richtig guten deutschen Spielern, die eben für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Das hat es ja ewig nicht gegeben. Das ist ja das Geile an dieser Saison. Also jetzt nicht, dass das Deutsche sind, sondern dass es diese beiden Mannschaften gibt, die so Besonderes machen. Und dass du dann als Nationaltrainer da ein bisschen tiefer mit der Kelle reingehst, ist ja nur logisch. Also ich finde, das ist das Besondere, aber das ist kein kompletter Richtungswechsel im Bereich der Nominierungspolitik.
Haben wir eigentlich zu Darmstadt-Bayern, ja, ne?
André Hahn zum Beispiel fällt mir ein gerade. So von wegen, ne, spielt gut und ist dann dabei. Ist der auch gewesen. Ja, aber das nur als Beispiel.
Achso, bei den Bayern wollte ich noch einmal kurz auf den Champions-League-Gegner Arsenal zu sprechen kommen. Also die Viertelfinals sind ja ausgelost, die Dortmunder, über die wir gleich noch reden, gegen Atletico, Real gegen City, PSG gegen Barcelona, das werden schöne Champions-League-Abende bei uns auf The Zone live zu sehen und die Bayern gegen Arsenal und ich war ein wenig verwundert darüber, dass so viele Leute gesagt haben, na das ist ja easy peasy, so, die sind Tabellenführer in der Premier League, die haben eine unglaublich gute Phase unter Mikel Arteta. Also ich verfolge die Premier League nicht so intensiv, wie ich das sollte, habe aber auch so ein bisschen natürlich gesehen, wie Premier League-Experten, oder wie ich das wollte, sagen wir mal lieber, nicht wie ich sollte. Ich sollte auf keinen Fall irgendeine Liga noch mehr verfolgen. Da habe ich gar keine Freizeit mehr. Aber ich habe dann natürlich so ein bisschen geschaut, wie die Premier League-Experten halt über Arsenal sprechen und schreiben. Und dann ist das nicht so, dass die Bayern da mal eben einfach so drüber gehen.
Nee, überhaupt gar nicht. Also Arsenal ist ja sowieso so mein Team seit den 90ern. Deswegen habe ich auf die immer noch mal ein bisschen mehr Blick, aber also mehr mit H geschrieben. Das ist eine richtig gute Fußballmannschaft. Das ist nicht das Kaliber Manchester City, obwohl sie in der Tabelle gerade sogar vor den Sky Blues stehen. Aber das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft. Technisch auf mindestens Niveau des FC Bayern. Man muss gucken, wie sie einzelne Sachen so auf die Straße bringen. Also in den schlechten Phasen hat Arsenal Probleme, die tollen Ideen von Ødegaard, das 1-gegen-1-Vermögen von Martinelli und Saka und so dann auch wirklich umzumünzen. Aber Ich meine, wir haben zuletzt über ihn gesprochen. Alleine, wenn man eben schaut, dass ein Kai Havertz wieder regelmäßig trifft, zeigt schon, dass sie die Dinge auch vollenden können. Also ich glaube, ja, City, wahrscheinlich auch Real, wären heftigere Lose gewesen. Aber das ist auf keinen Fall ein einfaches Los für den FC Bayern.
Vielleicht muss sich mit solchen Dingen, es wird immer wahrscheinlicher, in der kommenden Saison dann auch irgendwann der VfB Stuttgart beschäftigen. Der gewinnt bei der TSG Hoffenheim mit 3-0 in einem geführten Heimspiel. Ich habe jetzt gelesen, es waren um die 15.000 Stuttgart-Fans, sagt man wohl, die sich so im Stadion als rote Wand verteilt hatten. Und was machen die da, Schüttmann, für ein Spiel? Was machen die für ein Spiel?
Also dieses Spiel war unglaublich gut. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Fußball das mit mir macht in dieser Saison. Ich habe gedacht, wir gehen in die spielerisch schlechteste Saison der letzten Jahre, weil ich den Trend bedenklich fand. Wir haben es immer mal wieder mindestens angedeutet, dass viele Mannschaften eher über den Kampf und über Athletik und so kommen und wenige Mannschaften, wir haben ja hier sogar mehrfach versucht, Freddy Keller im Datenkeller dazu anzuspitzen, wenige Mannschaften Freddy über Ballbesitz Fußball zu kommen. Und jetzt macht das logischerweise Leverkusen und wird damit deutscher Meister werden. Aber das macht eben auch der VfB Stuttgart. Und nach, schon ist ja nur logisch, nach auch mal so ein bisschen Schwankung drin, legen die jetzt nicht nur solche Spiele, sondern packen halt im Grunde gerade sogar noch mal was drauf. Man hat es ja auch von Sebastian Hoeneß danach in den O-Tönen mitbekommen. Da ist so viel aufgegangen in dieser Partie, in der Stuttgart-Hoffenheim, jetzt definitiv auch nicht der schlechtesten Mannschaft der Fußball-Bundesliga, von Minute 1 an null Chance lässt. Null Chance. Sich eher ärgern muss, dass das Ding am Ende nicht noch höher ausgeht, weil man natürlich weiß, jo, vielleicht kommt auch noch mal, ne, sie haben ja ein paar schwere Gegner auch noch, Dortmund etc., vielleicht kommt es dann auch mal auf die Chancenverwertung an, aber mit welcher Spielfreude, mit welcher Souveränität, die durch dieses Auswärtsspiel, auch wenn eine Menge Heimfans mit dabei gewesen sind, aber durch dieses Spiel flügen, ist richtig, richtig krass gewesen.
Ich war ja vorhin mit meinem Hund draußen, ne? Und ich habe das Gefühl, die Spieler gucken Sebastian Hoeneß in der Kabine so an, wie mein Hund vorhin mich, bevor ich die Tür aufgemacht habe und wir zur Gassi-Runde aufgebrochen sind.
Müssen wir da
so
jetzt wirklich Motto, raus, oder was?
ganz im Gegenteil. So nach dem Motto, Basti, jetzt lass uns endlich. Ja. Schmeiß den Ball dahin und dann lass uns. Wie Millot da gespielt hat in dieser ersten Halbzeit, wie der vor Spielfreude fast schon nicht mehr laufen konnte. Und dann steckt das alle anderen an. Dann steckt das den Führi sowieso an, der sowieso nur zocken will. Dann steckt das den Undav an. Wie die dieses 1-0 in der 16. Minute spielen. Führi erst auf Außen mit diesem Tänzchen auf der Stelle gegen Kader Zabek. Bei Neymar hätte man ihn gelüncht. Bei Führi finden wir es geil, weil eben dann daraus auch was entsteht. Plötzlich zieht er in die Mitte mit Tempo. Millot, Gerassi hinterm Standbein. Undav mit dem Ball. Millot durchgestartet. Also dieses Tempo, diese Präzision, diese, genau, du hast es angesprochen, was eben auch noch dazu gehört, diese Souveränität von Stuttgart, das war so beeindruckend. Der perfekte Satz von dir war gerade, ich hätte nicht gedacht, dass Bundesliga-Fußball sowas mit mir nochmal machen kann.
Das war Samstagabend und ich hatte die Bundesliga-Konferenz gesehen, dann machen wir uns intensiv Notizen zu den einzelnen Spielen, gucken danach die Szenen nochmal an, die Interviews an und so, und ich will ganz ehrlich sein, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt lässt du dann nebenbei noch dieses Spiel laufen. Und dann sitze ich da in aufrechter Haltung, und das passiert mir selten genug, und mit offenem Mund, weil Stuttgart halt ein Fußballspiel spielt, wie du es tatsächlich nur, und ich will es jetzt auch nicht zu groß machen, aber wie du es tatsächlich eigentlich nur von absoluten europäischen Spitzenteams gewohnt bist. Arsenal kann übrigens so einen Fußball spielen, an guten Tagen. City spielt so einen Fußball, auch nicht an jedem Tag. Aber Stuttgart macht das im Moment. So, die haben gegen Union, als ich zuletzt da war, ein ordentliches Spiel gemacht. Und ich habe ja noch gesagt, das ist auch irgendwie besonders, weil sie Fehler im Aufbau machen und Union sogar ein bisschen zu einem möglichen Führungstreffer einladen, das Ding dann aber eben konsequent trotzdem in genau diesem Stil weiterspielen. Dieses Mal läuft es ihnen von Anfang an rein und sie kommen nochmal krasser in den Flow. Aber das ist ja das, was ich meine, dass sie sogar in der Lage sind, sich im Laufe einer Saison, in der sie von Anfang an geilen Fußball spielen, nochmal zu entwickeln. Das finde ich unglaublich. Also die Abstimmung, wir haben ja früh schon ausführlich über sie gesprochen in dieser Saison hier im Podcast. Karazor, zusammen mit dem jetzt auch besonders hervorgehobenen und besonders gelobten Stiller, aber eben auch einem Gyasi, der, ich habe das Gefühl, noch mal besser eingebunden wird. Und jetzt kein reiner Ich-stehe-im-Strafraum-Torjäger ist, sondern auch Bock hat, wie dein Hund, das Stöckchen auch einfach mal zwischendurch zu fangen und nochmal herzugeben und erst dann in den See zu springen. Also das ist schon, Gott, was für ein schlechtes Bild. Aber das ist schon heftig. Also diese Mannschaft hat sich sogar nochmal weiterentwickelt. Dieser Weg ist noch nicht mal zu Ende gegangen und er ist ja bis jetzt schon so krass gewesen.
Wenn Oliver Baumann nicht am Ende 8 Paraden auspackt, gewinnen sie dieses Spiel wahrscheinlich 6-0. Oder so. So viele Chancen, wie sie einfach hatten. Gyasi macht sein 22. Saisontor, da wieder Undav mit einem Außenriss-Steckpass und dann Leveling hinten raus nach einer Ecke. Das 3-0. Ja, und dann ist es das 8. ungeschlagene Spiel. Sie haben dabei 22 von 24 möglichen Punkten geholt. Preisfrage an dich. Stuttgart war zuletzt in der Bundesliga im Februar, März 2018 mal 8-mal ungeschlagen. Wie hieß der Trainer?
2018. Ich hätte gerne Jogi Löw gesagt, aber war er natürlich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wer damals Trainer war. Armin Fee.
Taifun Korkut. Taifun Korkut war einfach Trainer, als Stuttgart das letzte Mal so oft in Folge nicht verloren hat. Und Hoeneß hat von allen VfB-Trainern der Bundesliga-Geschichte den besten Punkteschnitt. Ja. 2,03.
Poh. Ja, das macht richtig Spaß im Moment und rettet mir die Bundesliga-Saison. Mehr als das führt dazu, dass es für mich einer der schönsten Bundesliga-Spielzeiten der letzten Jahre ist. Mit dem einen Problem, dass das, was beim VfB auf dem Rasen passiert, deutlich schöner ist als das, was in den Hinterzimmern, in den Stübchen, in den Präsidentenbüros so passiert. Ich weiß nicht, wie sich das da so gestaltet, aber das Gute ist, wir haben ja jemanden, der sich in genau diesen Stübchen auskennt. Unser Investigativreporter Benny Hofmann. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Beim VfB Stuttgart ist hinter den Kulissen in der Chefetage gerade richtig was los. Wir klären euch auf.
Jetzt haben wir so viel sportlich heute und in den letzten Wochen den VfB Stuttgart gelobt, über den grünen Klee gelobt, zu Recht gelobt. Man spielt eine unfassbare Saison. Aber es gibt jetzt halt dieses eine große Störfeuer abseits des Sportes. Und das müssen wir uns erklären lassen von unserem Insider, von Benny Hofmann, den ich herzlich hier bei uns in der Runde begrüße. Hallo Benny, schönen guten Tag.
Hallo an euch beide.
Es ist die Meldung aufgepoppt, der Aufsichtsratsvorsitzende wurde abgewählt. Das passiert ja manchmal bei einem Verein. Was ist die Begründung dabei und warum ist das so ein Aufreger?
Ich fange mal mit dem Aufreger an. Der Aufreger ist, dass es ein Versprechen gab im Zuge der Ausgliederung des VfB Stuttgart in eine Profifußball-AG. Das ist im Jahr 2017 passiert, unter heißesten Diskussionen. Und damals hat man den Fans, vor allem natürlich den organisierten Fans, versprochen, der e.V. kann weiterhin alle Zugriffsrechte auf die AG wahren und personifiziert natürlich in der Person des Präsidenten, der eben auch immer Aufsichtsratsvorsitzender der AG bleiben sollte, sozusagen als starke, dominante Figur in diesem Kontrollgremium der AG. Dieses Versprechen, das allerdings nirgendwo schriftlich fixiert ist und meines Erachtens auch rechtlich schwierig schriftlich zu fixieren wäre, wurde nun gebrochen. Das war die erste Frage nochmal.
Ja, also was die Begründung war, warum Sie jetzt den Aufsichtsratsvorsitzenden abgewählt haben.
Ah ja, genau. Wurde gebrochen mit der Abwahl des Klaus Vogt, Präsidenten Klaus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, die Begründung, die ist zweigeteilter Natur. Es ist kein Geheimnis, dass es immer mal wieder Attacken auf Vogt gab. Es gab vor einigen Jahren ja schon mal eine Attacke von Thomas Hitzlsperger auf dem Höhepunkt des Streits der Datenaffäre. Hitz war damals Vorstandsvorsitzender der AG. Es gab zwischendurch immer mal wieder Rumoren in den Gremien. Die Quintessenz dieses Rumorens und dieser jetzigen Abwahl ist eben, ja, Vogt sei kein guter Aufsichtsratsvorsitzender, er habe eine schlechte Sitzungsvorbereitung, Sitzungsführung, er sei ein zögernder Entscheider, also er treffe keine Entscheidungen. So, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt
klingt ein bisschen wie Alex Schlüter, kann er immer noch einen Podcast machen.
Könnte man ihm vorschlagen, vielleicht hört er ja zu. Nein, er ist ja auch mittelständischer Unternehmer, das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob er dafür noch Zeit hat.
Das unterscheidet uns.
Der andere Aspekt ist der folgende. Im vergangenen Sommer wurde ja sehr groß verkündet, dass die Porsche AG und auch die Porsche-Tochter MHP beim VfB Stuttgart einsteigen werden. Die Porsche AG als weiterer Anteilseigner und dabei auch Mercedes-Benz Anteilseigner bleibt beim VfB Stuttgart. Das ist jetzt schon ein bisschen ungewöhnlich, dass zwei große Firmen, zwei große Marken, die in der gleichen Branche machen, zugleich Anteilseigner bei einem Unternehmen sind. Man hat es dann verkauft als, ja, wir setzen uns für die Region ein, für den sportlichen Erfolg in der Region. Das kam natürlich super gut an. Wir reden da insgesamt von dem Volumen bei diesem Deal von bis zu 100 Millionen Euro. Da sind allerdings auch noch Werbeflächen dabei, da sind noch Unterstützungen fürs Nachwuchsleistungszentrum dabei. So, und im Zuge dieses Einstiegs von Porsche gab es offenbar die schriftlich fixierte Vereinbarung. Die ist übrigens interessant, rechtlich genauso wenig gültig. Das muss man schon zur Einschätzung auch noch wissen, dass Klaus Vogt künftig kein Aufsichtsratsvorsitzender mehr sein solle, wenn der Porsche-Einstieg vollzogen ist. So, das ist der Status quo.
Jetzt sagt Klaus Vogt, und aus den Informationen, die du uns jetzt gegeben hast, würde ich erst einmal in dieselbe Richtung interpretieren, dass dieses Vorgehen sogar, also er deutet das an, im Bruch mit 50+1 ist. Also für mich einfach runtergebrochen, da kommt jetzt Porsche, der Verein hatte Sorge mit dem Einstieg und vor allen Dingen der Ausgliederung hin zu einer AG, dass der Verein keinen Einfluss mehr hat. Jetzt kommt da Porsche und sagt, der Aufsichtsrat, der eigentlich vom EV kam, der Aufsichtsratschef, der Präsident, der muss weg. Hat es tatsächlich diese Dimension, dass der VfB Stuttgart, während er gerade so mit den schönsten Fußball der Bundesliga spielt, 50+1 untergräbt?
Nein, das würde ich definitiv verneinen. 50+1 ist beim VfB Stuttgart dadurch gegeben, dass der EV nach wie vor die Mehrheit an der AG hält. Das sind aktuell knapp 80%. Sie können bis zu 24,9% veräußern. Das wird irgendwann der Fall sein. Dann haben sie immer noch 75,1%. Theoretisch wäre es möglich, über die Hauptversammlung der AG, da treffen sich sozusagen die einzelnen Aktionäre, da haben die entsprechend ihrer prozentualen Beteiligung Stimmrechte. Theoretisch könnte darüber der EV alle Aufsichtsräte abberufen und mit, ich sage jetzt mal, linientreuen Parteisoldaten ersetzen. Das ist möglich. Und dadurch ist natürlich 50+1 gewährleistet. Was man dazu vielleicht ergänzen muss, ist, dass die Rechtsform der AG, die man in Stuttgart für die Ausgliederung gewählt hat, anders ist als die Rechtsform der GmbH. Bei der GmbH habe ich normalerweise, Spoiler, in Hannover funktioniert das nicht, wegen des ominösen Hannover 96-Vertrags und der aus 50+1 sich durchaus fragwürdigen Besetzung des Aufsichtsrats. In der GmbH habe ich als EV ein direktes Durchgriffsrecht auf die Geschäftsführung. Das ist in dem Konstrukt der AG nicht der Fall. Da habe ich keine Durchgriffsmöglichkeiten, zumindest keine direkte, auf den AG-Vorstand. Ich habe natürlich die Möglichkeit, diesen Vorstand über den Aufsichtsrat zu kontrollieren und im Zweifel auch abzuberufen. Das ist richtig. Aber das Ganze ist ein bisschen komplizierter.
Ich habe nochmal auf der Website des VfB Stuttgart geschaut, wie sie da in der Pressemitteilung formuliert haben. Denn jetzt soll mit Tanja Gönner erstmalig ja dann eine Frau zur Aufsichtsratsvorsitzenden, also wurde sie gewählt.
Passender Nachname, ne?
Ich formuliere mal kurz, um die Vorstandsarbeit professionell begleiten, kontrollieren und fördern zu können, hat der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG die vom, und das finde ich ist ja dann ein interessant betonter Teil, die vom EV entsandte Tanja Gönner zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Das heißt also, der VfB ist mindestens mal bemüht, deutlich zu machen, da ist ja jetzt eine neue Aufsichtsratsvorsitzende, die vom EV kommt und eben nicht von Porsche oder sonst wem. Während aber Klaus Vogt betont, ihm wurde sogar nahegelegt, irgendwie Krankheit oder persönliche Gründe vorzutäuschen, um dieses Amt niederzulegen, um zurückzutreten. Also, was ist es nur?
Also vielleicht mal zu diesem vom e.V. entsandt, das ist richtig, Tanja Gönner ist auf dem e.V.-Ticket im Aufsichtsrat, das muss man schon wissen. Das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, die Aufsichtsräte werden natürlich turnusmäßig oder können natürlich turnusmäßig auch mal ausgetauscht werden, das ist passiert. Da ist Tanja Gönner auf dem e.V.-Ticket in den Aufsichtsrat sozusagen gekommen. Jetzt muss man schon auf die Historie auch ein bisschen blicken. Tanja Gönner war ja mal sogar Landesministerin in Baden-Württemberg. Völlig vorurteilsfrei. Da gibt es sicherlich aber auch den einen oder anderen, der das nicht so gut findet, dass eine ehemalige CDU-Ministerin jetzt im Sport mitmacht. Aber das möchte ich einfach mal total vorurteilsfrei klarstellen. Sie ist als Geschäftsführerin des Bundes, des BDI, also eines des Industriedachverbandes in Deutschland, kann man sie natürlich schon auch in die Nähe der Investoren Mercedes-Benz und Porsche schieben. Aber Fakt ist, sie hat völlig, völlig richtig, sie ist auf dem EV-Ticket im Aufsichtsrat. Sie vertritt den EV im Aufsichtsrat. Alles andere, was da in dieser Pressemitteilung stand, war natürlich eine Ohrfeige für Klaus Vogt. Stilistisch ein bisschen fragwürdig, aber nochmal, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Vogt attackiert wird wegen seiner Arbeit in den Gremien. Das muss man schon auch sagen. Da muss ich Vogt auch hinterfragen. Dass man ihm nahe gelegt hat, ja, tritt doch einfach zurück aus persönlichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, hat er, glaube ich, auch gesagt. Das scheint tatsächlich so gewesen zu sein. Ja, das ist dann auch fragwürdig, gerade mit Blick auf das Thema Transparenz und Versprechen gegenüber Mitgliedern, die nun offenkundig gebrochen wurden. Also würde ich mir wünschen, erzählt doch den Leuten einfach die Wahrheit und dann kann man immer noch mal weiterschauen.
Nur ganz kurz, damit das alle verstehen und ich einen voran, er soll Präsident bleiben, ne? Das Amt ist davon unbetroffen.
Er soll fürs erste Präsident bleiben, aber ich glaube, es wird schwierig werden, hier eine Koexistenz zu schaffen, weil nochmal die Mitglieder, und das haben jetzt auch die Ultras am Wochenende bei dem sportlich übrigens sensationellen Auftritt in Sinsheim verdeutlicht, sie haben gesagt, also Mitgliederrechte verkauft, wir erwarten Lösungen am Ende der Länderspielpause. Und zwar, das ging in die Richtung, dreht das zurück. Adressat dieser Botschaft waren, glaube ich, alle in diesem Ränkespiel, definitiv.
Das Zitat auf dem Banner war: Mitglieder verkauft und verraten, ihr habt 2 Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren. Das ist schon relativ deutlich, wie ich finde.
Ja.
Ist es eigentlich richtig, so hatte ich das abgespeichert, dass man Klaus Vogt eher in die Nähe der aktiven Fanszene verortet?
Ja, definitiv. Daraus zieht er schon seine Machtbasis. Das würde ich schon sagen.
Und wie viel Pulverfass ist es jetzt? Also die Ansage der Ultras ist ja deutlich bis krass. Ja. Holen sie die Tennisbälle wieder raus oder wird es sogar heftiger, wenn da jetzt kein Zurückrudern kommt in den nächsten 2 Wochen?
Ja, das ist die große Frage, die sich alle stellen. Vermag da noch nicht herauszuhören, ob es da zu einer finalen oder zu einer großen Eskalation, also seitens der organisierten Fans, kommt. Das kann natürlich je nach Verlauf dieser nächsten 10 Tage oder 14 Tage passieren. Ja, ich meine, man muss schon sehen, dass dieses Stilmittel der Tennisbälle ja ganz offenkundig funktioniert hat. Und jetzt habe ich mich in einem Kommentar im Anschluss an das Aus für das DFL Investorenprozedere hineinversteigert, dass sich die DFL nicht erpressbar gemacht hat, weil die Ultras sehr wohl wissen, was eine extrem wichtige Entscheidung ist und was eine eher marginale Entscheidung ist. Also, dass sie jetzt nicht bei jedem kleinen Blödsinn sozusagen mit Tennisbällen werfen. Aber auch da muss man sagen, dass wenn sich das jetzt wiederholen sollte, relativ schnell nach den DFL-Fanprotesten, dann ist es eben auch keine Marginalie, die Ultras beim VfB Stuttgart hier umtreibt, sondern es ist schon ein zentrales Ausgliederungsversprechen gewesen. Und auch wenn das nicht schriftlich fixiert ist, bin ich der Meinung, so kannst du das nicht lösen. Also ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner wäre ein gewähltes einen gewählten Repräsentanten der Mitglieder in den Aufsichtsratsvorsitz zu bringen. Ich glaube aber, das wird jetzt auch kurzfristig nicht funktionieren. Ich glaube, du musst jetzt nach der Saison einen ganz eindeutigen Schnitt machen, musst dann überlegen, eine Mitgliederversammlung sehr, sehr schnell herbeizuführen. Die ordentliche wäre, meine ich, im September. Vielleicht kannst du es auch erst bis September machen. Dann wird sich Vogt ohnehin Abwahlanträgen stellen müssen, glaube ich. Aber dann wird auch natürlich darüber gesprochen werden, wer denn die richtige Wahl wäre für den Aufsichtsratsvorsitz. Also da wird jetzt viel hinter den Kulissen noch gemacht. Da wird einiges passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Da werden sicherlich auch Porsche und Mercedes-Benz mögliche Kandidaten in Stellung bringen. Dass Mercedes-Benz das schon getan hat in der Vergangenheit, ist auch bekannt.
Boah, ey, viel los. Da stellt der VfB Stuttgart die halbe Nationalmannschaft und dann haben Vorstand und Aufsichtsrat gar keine Zeit, das Spiel zu gucken, weil sie so viel zu regeln haben in den nächsten 14 Tagen. Und dann mal gucken, was drüber hinaus passiert. Danke für die Einblicke. Ich sage zur Hälfte aller anwesenden Bennys, tolle, investigative, wirklich voranbringende Leistung. Danke.
Danke, Benny.
Viel Spaß euch noch. Danke. Ciao. Okay.
Wie würde Alex Schlüter sagen? Wir behalten das für euch im Auge und kommen damit zu den Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga. Die fehlen nämlich noch. Das ist jetzt nämlich an das zweite Team. Was heißt nämlich an? Ich weiß es. Das ist das zweite Team, was bei Alex Schlüter in dieser Saison genauso wie bei mir und sehr wahrscheinlich auch wie bei euch häufiger für glänzende Augen sorgt. Wie sehr haben die Augen bei dir geglänzt bei diesem Auswärtssieg von Leverkusen in Freiburg?
Also sie haben schon mal mehr geglänzt. Ich muss ehrlich sagen, also im Gegensatz zum VfB Stuttgart habe ich das Gefühl, dass bei Bayer 04 Leverkusen gerade noch mal einen Tick mehr Arbeit drin steckt. Also sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht, ne? Aber sie haben ja unter der Woche auch mit sehr viel, ja, Dusel, aber auch Kampf und dann ja doch auch irgendwie Überzeugung die Europa League positiv für sich gestaltet. Da waren sie fast raus und schaffen es dann gegen, oh Gott, sag du den vollständigen Namen, Karabakh.
Agdam, ja, irgendwie so.
Agdam, ja. Doch noch weiterzukommen. Da war es der doppelte Schick. Das ist übrigens eine Sache. Da habe ich ja gesagt, das ist für mich so ein bisschen die Enttäuschung bei Bayern 04 Leverkusen. Wenn man denn zwingend eine finden muss, dann finde ich sie bei Patrick Schick, dass der nicht in die Bresche springt, wo Boniface weiter verletzt ist, auch wenn er ja demnächst dann zurückkommen dürfte. Aber im Moment ist der die Lebensversicherung. Das war er am Donnerstag. Auch jetzt war er wieder überzeugend mit einem wunderschönen Tor übrigens, dass man auch nicht zu klein reden darf. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, aber ich will eines loswerden. Hast du Donnerstag geschaut? Ich weiß, es ist auch immer nur gut für dich, wenn du mal Fußballspiele nicht schaust. Ich hab in der zweiten Halbzeit reingeguckt und dann diese Endphase mitgeguckt.
Hab's nachgeholt.
Alter, ist Florian Wirtz präsent. Das ist unglaublich. Dem ist nicht alles gelungen in dieser Phase, als sie dann ja auch in Überzahl agieren. Aber der ist, also wenn man diese Formulierung benutzt, der ist überall auf dem Platz. Der ist wirklich überall auf dem Platz. Der ist in der Phase, als Leverkusen drückt und erst auf Ausgleich spielt und dann ja sogar noch den Siegtreffer erzielt durch Patrick Schick. Der ist einfach an allen Aktionen beteiligt gewesen. Du spielst das Ding links quer auf den Flügel und irgendwo löst sich einer aus dem Zentrum und es ist immer Florian Wirtz. Und dann hat er den Ball am Fuß und macht irgendwas Besonderes und spielt halt im seltensten Fall einfach wieder einen Pass zurück, sondern dreht sich, guckt, ob er 1 gegen 1 gehen kann, guckt, ob sich da mit dem Steckpass einer einsetzen lässt. Und dann gibt es vielleicht auch mal den Rückpass und der Ball wandert auf die rechte Seite und der Außenverteidiger oder der Flügelstürmer Frimpong, wer auch immer, guckt und es kommt wieder Florian Wirtz. Und ich frage mich, also wirklich in so einer Partie, wo kommt der her? Nach so einer langen Saison und nach einem Kampf über, weiß nicht, 85, 90 Minuten und der ist so krass präsent. Das ist schon heftig und bringt mich dann ja auch wieder dazu, dass ich sage, das ist ein Mittelfeld, das hat in Europa im Moment niemand mit Musiala und Wirtz, finde ich, also sage ich wirklich. Wir haben ja selber schon hin und her geschoben, wer dann da mit dabei sein muss, so, aber diese beiden
groß
Typen
mit rein, ne? Also das ist doch Qualität,
das guck dir ist, das an. Es ey. Ist absolut krass. Ich mache mir, wenn ich gucke, wie der im Moment auch läuferisch unterwegs ist, eher Sorgen, dass er vielleicht am Ende der Saison, nach so einer Saison, wie das bei 04 Leverkusen ja gar nicht gewohnt sein kann, weil ich weiterhin dran glaube, dass die auch in der Europa League noch weit kommen, dann gewinnen sie den DFB-Pokal und werden deutscher Meister, dass der dann vielleicht wirklich ausgerechnet zur EM im Loch ist, weil er einfach überspielt ist. Und das wäre nur menschlich. Das wäre halt ein bisschen schade. Aber vielleicht, wenn Leverkusen weiterhin auch solche Spiele gewinnt, hinten raus wurde es gegen Freiburg ja nochmal eng, können sie ja in den letzten Bundesligaspielen Wirtz schon schonen.
Wirtz macht früh das 1-0, zweite Minute, kleiner Haken, zieht von links im 16er leicht in die Mitte. Schöne Finte, nochmal verzögert. Präsent, wie du gesagt hast, dann der Abschluss in die lange Ecke. Relativ schneller Ausgleich von den Freiburgern, die unter der Woche eben gegen den jetzt Europa-League-Gegner von Leverkusen gegen West Ham klar rausgeflogen waren. Doan in der 10. Minute, schöner Doppelpass, durch die Beine, glaube ich, von Hinkapier in dem Fall. Und dann auch Doan nochmal mit einem seiner kleinen Haken beim 2-1 für die Leverkusener, dann ein Bock von Atubolu, der Logic das Tor ermöglicht. Er kann den Ball entweder in die Hände nehmen, weiß ich nicht, dafür kommt einer zu sehr auf ihn zugerauscht, aber auf jeden Fall kann er den Ball wegschlagen und spielt den Ball mehr oder weniger Logic dann genau in die Füße und dann trifft Leverkusen. Es ist so ein typisches Leverkusen-Spiel, ne? Irgendwie auch in den letzten Wochen. Dann triffst du irgendwie ganz früh im Spiel, dann triffst du kurz vor der Pause, dann wieder in dieser Alonso-Phase. Für mich ist die Phase, die ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel, sind für mich die Xabi Alonso-Minuten. Das habe ich schon mehrfach jetzt an dieser Stelle gesagt. Die treffen gefühlt immer. Die treffen immer. Auch jetzt schon wieder. 53. Minute. Patrick Schick macht sein viertes Tor in den letzten 4 Pflichtspielen.
Das ist übrigens dieser wunderschöne Treffer, den er mit Wahnsinn. Der Innenseite so leicht rutschend an den Innenpfosten setzt.
Wie hat unser lieber Kollege, Grüße an dieser Stelle an Ralf Bosse, hat in solchen Momenten in seiner Live-Reportage im Radio immer gesagt, der hält den Schläger rein. Und das macht er in dem Fall auch. Ja. Dann 79. Keitel zum 2-3, schöner Laufweg in die Tiefe. Radetzky lässt den Ball klatschen und Leverkusen hat dann hinten raus sogar nochmal Wirtz verpasst eine Grimaldo-Flanke, die geht an den Pfosten. Atubolu hält gegen Xhaka. Am Ende ein 3-2-Sieg für Bayer 0-4. Leverkusen den kommenden deutschen Meister.
Das ist mittlerweile schon komplett Gewohnheit. Bayern 04 Leverkusen gewinnt ein Fußballspiel. Auf der anderen Seite ist halt heute klar, dass wir uns an etwas völlig Neues gewöhnen müssen.
Oh nö, ich will nicht.
Lassen wir ihn selbst zu Wort kommen.
Dieser Verein ist mein Leben und ich bin außergewöhnlich dankbar für die große Unterstützung und für die Zuneigung, die ich immer gekriegt habe und erfahren habe. Ich bin voller Dankbarkeit und voller Frohnis, dass ich das alles erleben durfte. Ein großer Verein, eine großartige Zeit für mich. Aber jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen.
Mann! Aber gut, sagen wir mal so, fangen wir mal so an. Also, Christian Streich wird im Sommer als Trainer beim SC Freiburg aufhören. Ich habe nochmal nachgeguckt, Schütti, wenn ihr regelmäßig hier zuhört, lange dabei seid, dann wisst ihr es, wir hatten das große Privileg, einmal für über 2 Stunden mit ihm zusammenzusitzen. Das ist mittlerweile 3,5 Jahre her, haben ihn da ausführlich auch mal kennengelernt. Und ich glaube, dass
wahrscheinlich immer noch die aufregendste Folge, ne?
Ja, das war die.
In 600.000ern.
Ja. Ja. Und da haben wir ihn ja schon gefragt, wie lange hat er noch die Energie? Er hat das Zitat damals geprägt, Abstiegskämpfe sind das Abartigste, was es gibt. Er hat jetzt auch da, ich habe einfach nur noch mal so in so Zahlen reingeguckt, du bist seit Dezember 2011 beim kleinen, mittlerweile nicht mehr so kleinen SC Freiburg Trainer und hast einen Punkteschnitt von 1,5 in 481 Pflichtspielen. Bist Trainer des Jahres gewesen in der Saison, wo du mit Freiburg ins Pokalfinale kommst, hast international gespielt mit dem kleinen Breisgau-Club. Ach, es ist, aber irgendwie habe ich mir dann so im Nachhinein, auch als ich vorhin diese Aussagen von ihm gehört habe, gedacht, es ist vielleicht auch wirklich der richtige Zeitpunkt. Also, wir haben das bei Jürgen Klopp besprochen, mit Thomas Böker, wenn du dich erinnerst. Wenn du das Gefühl hast, dass dann jetzt auch wirklich es erreicht ist und die Energie schwindet und einfach jetzt für dich vielleicht das Kapitel abgeschlossen ist, dann ist es gut, wenn du das erkennst und wenn du es nicht zu spät erkennst.
Ja, ich habe seine Aussagen im Ohr, dass er eigentlich ja auf das Spiel seiner Mannschaft gemünzt, immer gesagt hat, dass es alles nicht mehr so leicht von der Hand geht. Ne? Man float nicht mehr so durch. Und auch wenn er da im ersten Moment das Spiel seiner Mannschaft bezeichnet hat, ist das ja, wenn wir über Energieverbrauch reden, genauso auch auf ihn umzumünzen. Also ich glaube, das hat ihn alles jetzt nochmal ein bisschen mehr Kraft gekostet als die Phasen, die es ja so beeindruckend oft gegeben hat in den letzten Jahren, in denen Freiburg einfach so durchfloat. Weil das einfach alles zueinander passt. Und dann fährst du da irgendwo hin nach Stuttgart oder rüber nach Berlin und gewinnst und fährst wieder nach Hause, weil wir einfach unser Spiel gespielt haben. Das war jetzt alles aufwendiger. So, und sie stehen in der Tabelle nicht so dolle wie sonst, aber immer noch absolut okay da. Ne? Da ist ja immer die Frage, wie ist das Anspruchsdenken? Das ist selbst in Freiburg jetzt gestiegen, aber gesund sind sie da alle. Das ist das Schöne. Und ich glaube, in so einem Moment fällt dieser Abschied immer noch wahnsinnig schwer, aber doch am leichtesten. Also er würde jetzt nicht als Champions League Dritter aufhören und sich dann eine Königsklassensaison kaputt machen, aber er merkt, es ist zäh geworden, es geht mir wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht mehr so leicht von der Hand. Und trotzdem ist es ja kein, jetzt wo wir absteigen, ciao. Ne? Also es ist ein guter Moment, glaube ich.
Und man muss vielleicht auch eine Sache nochmal dazu sagen, die wirst du auch bestätigen können, weil du noch häufiger dann auch mit ihm am Spielfeldrand in den Interviews auch zu tun hattest. Viele haben ja den so ein bisschen abgeheftet als den Grüß August, der sich politisch dann auch schönerweise immer mal wieder in Pressekonferenzen und so weiter klar äußert. Das ist ein verdammt guter Fußballtrainer, Schütti. Das ist ein verdammt guter Fußballlehrer.
Das ist ein verdammt guter Fußballlehrer, der übrigens auch ein fantastisches Team an seiner Seite hatte. Das darf man da ja auch nie unterschätzen. Das ist ein verdammt anständiger Mensch, dem diese Anständigkeit im Leben, glaube ich, nur an der Seitenlinie von Fußballplätzen ab und zu mal wegrutscht. Und das weiß er auch selber. Und wenn man ihn dann so ein bisschen kennengelernt hat, dann kann man ihm das auch verzeihen, weil er das eben selber auch total einsieht. Da ist er ein anderer Typ. Und ich glaube, weil er dieser andere Typ gewesen ist, hat er A, zu dem Erfolg beitragen können, den Freiburg in den letzten vielen Jahren hatte. Und musste er B, jetzt auch erkennen, wie viel Energie das gekostet hat. Weil ich meine, also du musst ja nur mal in den vielen Slow-Mos, die es dann bei so Bundesliga-Partien gibt, schauen, wie krass der da draußen unterwegs ist. Ne? Im Gespräch mit dem vierten Offiziellen, der wahrscheinlich vom DFB schon nach Freiburg-Spielen immer nochmal 5 € extra überwiesen bekommen hat, weil klar ist, da ist ein bisschen extra Arbeit nötig gewesen. Aber natürlich kostet das alles krass Energie und er weiß, wofür er das getan hat. Und er hat sich absolut verdient, was auch immer da jetzt kommt. Wahrscheinlich kann man hoffen, erst einmal das wunderschöne Freiburg mit all den schönen Seiten genießen. Aber es sind die größten Fußstapfen, die du so haben kannst in der Fußball-Bundesliga, wenn es jetzt um die Nachfolge von Christian Streich geht.
Das stimmt. Also wer da nachfolgt, boah, das ist mal ein Erbe, was du da antrittst.
Julian Schuster ist im Moment so das Gerücht, ne? Also das heißeste Thema. Übergangstrainer, sagt man ja. Ich finde den Begriff nicht optimal, weil man das Gefühl hat, der ist nur kurz da, aber das ist eben nicht zeitlich, sondern als Übergang der jungen Spieler hin in die Profimannschaft zu sehen. Mhm. Um die kümmert er sich aktuell. Vielleicht muss er sich jetzt um den eigenen Übergang in Richtung Profitrainer kümmern.
Genau, und das Schöne ist ja, ein paar Wochen dürfen wir ihn ja noch genießen an der Seitenlinie und auch die Interviews von Christian Streich uns noch zu Gemüte führen. Also das zum Freiburger Part dieses Spiels. Und dann fehlt noch der Abschluss. Dortmund gegen Frankfurt. 3-1. Ich möchte einmal, damit wir doch wieder auch der Rolle als Schiedsrichter-Versteher gerecht werden, ich möchte einmal einen Shoutout an Tobi Stieler loswerden, der nämlich dieses Spiel so geleitet hat, wie ich mir das für mehr Bundesligaspiele wünsche. Er hat sehr viel laufen lassen, er hat sehr viel Körperlichkeit zugelassen. Oder da stimmst du mir zu?
Ja, er hat einmal nicht ganz richtig gelegen, sich aber vom VAR korrigieren lassen, beziehungsweise darauf hinweisen lassen, dass er sich die Szene von Emre Can bei seiner Grätsche, als er rot gezeigt hat, nochmal anschaut. Hat er gemacht und dann erkannt, er hat Ball gespielt und vor allen Dingen dann nicht mit der offenen Sohle, sondern mit, du hast es vorhin schon mal gesagt, dem Nachziehbein den Gegner abgeräumt. Und deswegen ist es keine rote, sondern eine gelbe Karte. Da hat Emre Can jetzt gesagt, eigentlich ist es gar kein Foul. Aber ich glaube, damit kann er jetzt leben. Ja, also, aber da sind wir übrigens, ne, beim Thema Ballspielen, ne, weil er spielt klar den Ball, aber natürlich auch mit einem sehr großen Risiko. Und dann gibt es diesen anderen Begriff mit, das ist dann im schlimmsten Fall eine Verletzung in Kauf nehmen. Auf jeden Fall ist es ein überharter Einsatz. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall in dem Bereich, in dem du nicht mehr mit Ball gespielt gegen argumentieren kannst. Und ja, unterm Strich ist es aber auf jeden Fall keine rote Karte gewesen. Da sind wir aber schon sehr weit am Ende dieser Partie. Zu Beginn muss man sagen, dass Dortmund eigentlich die bessere Mannschaft ist, aber in Rückstand gerät, weil der Matchplan von Frankfurt in der 13. Minute exakt aufgeht. Die wissen natürlich, Mats Hummels hinten drin, Schlotterbeck hinten drin, das ist nicht die schnellste Innenverteidigung der Liga. Wir haben ja diesen Marmoush.
Einer der 10 schnellsten Spieler der Fußball-Bundesliga. 35,8 oder irgendwas km/h ist der diese Saison schon geblitzt worden. Dortmund ist in der Szene eigentlich im Frankfurter 16er sogar. Und dann gibt es einen Befreiungsschlag von Pacho und Schlotterbeck, der, ich weiß nicht, glaubst du, der ist von Hummels in dieser Szene auch noch irritiert gewesen? Er will halt unbedingt gierig vor Marmoush an den Ball kommen, ne?
Ja, falsch ist der Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Weil Hummels ja eher derjenige ist, der dann zuschiebt. Die spielen ja wirklich 2 gegen 1 gegen Marmoush. Ja. Und das heißt also, er könnte easy warten, dass Marmoush notfalls den Ball auch annimmt und dann kann halt Hummels direkt dazwischen gehen, aber er versucht irgendwie davor zu kommen, kriegt den Ball nicht und Marmoush ist auf und davon. Hummels hat erstmal natürlich keine Chance, ihn einzuholen. Es sind nicht mal alles perfekte Kontakte von Marmoush, ne? Also er kommt nicht so sauber zum Abschluss, wie das theoretisch möglich gewesen wäre. Und so holt Meier, der wieder am Tor gestanden hat, das Ding auch raus. Aber Mario Götze kommt hinterher. Und ich finde übrigens, dieses Tor von Mario Götze ist dann endlich mal eine bildliche Antwort auf meine ewige Frage, was genau ist denn eigentlich Erfahrung? Und wann ist man erfahren? Ich glaube, so ein Tor schießt du natürlich auch nur, wenn du technisch die Fähigkeiten von Mario Götze hast, aber wenn du schon in solchen Situationen gewesen bist, dass du zum Nachschuss kommst aus 20 Metern oder weiß nicht, wo er den Ball annimmt und dann eben sagst, nee, ich fackel das Ding jetzt nicht voll drauf, sondern ich bin trotzdem immer noch ruhig. Mit 18 hätte ich vielleicht einen höheren Puls gehabt, wahrscheinlich, wobei der hat den mit 18 auch reingenagelt. Aber ich werde den jetzt einfach platziert, ein bisschen über den Außenriss rutschend rechts unten reinsetzen. Und so führt Frankfurt 1-0.
Das sind übrigens diese Situationen, Schlotterbeck, das ist genau das, was Jürgen Nagelsmann ihm ins Stammbuch geschrieben haben wird. Ne? Er hat ja gesagt, ich weiß, woran ich arbeite. Also, weil ich habe so einen Tweet gesehen, der das perfekt zusammenfasst. 95% der Zeit ist Nico Schlotterbeck ein richtig geiler Innenverteidiger, aber es gibt halt leider auch die anderen 5%. Und die sind häufig in irgendeiner Art und Weise ist haben die eine Auswirkung aufs Spiel.
Ja, und das ist positionsspezifisch. Denn überleg mal, ich habe lieber einen über 100%, also über 100% der Minuten, also über 90 Minuten ordentlich spielenden Innenverteidiger, als 85 Minuten richtig, richtig gut, aber 5 Minuten dann halt mit Patzern ausgestattet. Das ist als Außenstürmer anders. Ne? Auch als Mittelstürmer. Da sei halt nicht Durchschnitt, sondern setz Akzente. Und wenn du dann dafür aber auch mal völlig unnötig ins Dribbling gehst, dann ist das verzeihlicher. Aber du musst halt einfach souverän, sicher und möglichst fehlerlos sein auf der Innenverteidigerposition. Und das ist das große Problem, das Nico Schlotterbeck hat.
Lars Pollmann, dem folge ich sehr gerne, twittert auf Englisch über den BVB. Schlotterbeck ist superb, 95% der Zeit. And the rest is remarkably poor. Er hat alles auf Englisch.
Du wertest sogar, wie gern du Leuten folgst mittlerweile, ja? Kann man da Sterne vergeben oder was?
Ja. Naja, dann Dortmund. Erst Pacho klärt auf der Linie gegen einen Füllkrug-Kopfball. Der BVB zeigt eine echt gute Reaktion nach dem Rückstand. Kommt dann auch zum Ausgleich durch Adeyemi. Die 5. Torbeteiligung von Malen in den letzten 5 Spielen. Ein Diago von Schlotterbeck. Und wenn du eins im Moment nicht willst, dann ist es Malen draußen im 1-gegen-1 zu haben. Sie haben ja immer wieder versucht, eigentlich auf Außen zu doppeln. So steht ein Nkunku alleine. Lässt ihn dann auch ein bisschen billig vorbei an ihm. Aber ist halt auch einfach gut, ja, Daniel Malen. Und dann ist es ein
Querpass. Ich habe eine kurze Frage dazu. Ja. Entschuldige. Was würdest du sagen, das ist jetzt doof, aber ich stelle die Frage, weil ich glaube, dass die Antwort nicht so einfach ist. Und deswegen kann ich dich da auch nicht in irgendein Fettnäpfchen schubsen, auch wenn ich es immer gerne tue. Mit welcher Formation hat Eintracht Frankfurt dieses Fußballspiel gespielt?
Tja, fluide 4-5er-Kette.
Ja. Also es ist wirklich interessant, weil sie oft in der Fünferkette hinten drin standen und es gibt ganz früh im Spiel schon eine Szene, in der wird Ebimbe von unter anderem Skiri nach vorne beordert. Und es wird eben gesagt, nee, geh doch hin da, geh nach vorne. Du sollst hier nicht zu einer Fünferkette auffüllen, sondern wir wollen, dass du gegen Matzen, gegen den Linksverteidiger von Dortmund halt verteidigst. Also ein bisschen vorgezogen. Und im Laufe der Partie steht der so regelmäßig hinten drin, dass ich mir denke, da muss doch irgendwie Vorgabe gewesen sein. Also hat der eine ihm das andere gesagt und Skiri aber gesagt, nee, doch nicht, lieber gehst du vor, du bist nicht der Außenverteidiger, sondern eher der Außenmittelfeldspieler. Ich bin daraus nicht schlau geworden. Im besten Fall sagt man, situationsabhängig und so ist ja moderner Fußball, je nachdem, wie die Situation ist. Dann sind wir aber, deswegen habe ich dich jetzt gerade unterbrochen, bei einer interessanten Situation. Denn wenn ihr Bock habt, Langeweile habt, Länderspielpause, was mache ich, dann schaut ihr euch diese Szene nochmal mit viel Vorlauf an. Denn es ist exemplarisch, Ebimbe nach langem Spielaufbau von Dortmund steht erst hinten drin in der Fünferkette. Das heißt also, er geht nicht raus auf Matzen. Das macht er erst in dem Moment, wenn Matzen einmal an den Ball kommt. Dann geht er nach vorne und Frankfurt spielt auf einmal mit einer Viererkette. Soweit so gut. Dann geht der Ball aber auf die andere Seite, auf die rechte Seite, da wo Malen dann eben sein 1-gegen-1 gewinnt. Und Ebimbe kommt einfach nicht mehr zurück. Wenn der zurückkommt, dann verhindert er dieses Tor womöglich. Denn Der Ball rauscht ja dann wieder auf die andere Seite durch und Adeyemi, bei dem er eben ganz oft gestanden hat in dieser Rechtsverteidigerposition und Funktion, der macht dann das Tor. Also interessant, er soll eigentlich irgendwie weiter vorne spielen, macht es aber eigenständig zu wenig, weil er sich hinten reindrängen lässt und ausgerechnet, als er eigentlich gut daran getan hätte, hinten rein zu rücken, kommt er nicht mehr hinten rein.
Dina Ebimbe ist für mich sowieso einer von diesen Spielern in der Frankfurter Mannschaft, wo du immer das Potenzial hast, dass irgendwas total Wildes, Undiszipliniertes passiert. Da gibt es noch so ein, zwei weitere. Tuta zum Beispiel ist für mich auch so ein Spieler, der in diese Kategorie reinrutscht. Und Kunku ehrlicherweise auch immer noch. Sie sind irgendwie eine wilde Mannschaft, sage ich jetzt mal. Dann kriegst du es mal mehr, mal weniger gut eingedämmt. Sind wir ehrlich, in der zweiten Halbzeit hat Frankfurt sehr diszipliniert gespielt und hat Dortmund aus dem Spiel fast gar nichts zustande gekriegt. Und trotzdem gewinnen sie dieses Spiel, weil Frankfurt sich mal wieder einen Standard hinten reinfängt. 81. gut getretener Freistoß von Brandt. Top gesetzt, 10. Vorlage. Hummels läuft von ein bisschen weiter hinten, einmal komplett durch, nickt per Flugkopfball ein. Es ist, glaube ich, erstmal Musch, der ihn laufen lässt und dann auch noch Larsen, der ihn dann nicht mehr aufgenommen bekommt. Und bis dahin hat Dortmund keinerlei Torgefahr gehabt in der zweiten Halbzeit. Und das musste ich, und da hat ja dann auch Dino Topmöller wahnsinnig ärgern, dass du so eine zweite Halbzeit spielst in Dortmund, dass du ihnen wirklich die Spielzeuge der Reihenweise aus dem Sandkasten kickst und trotzdem das Spiel verlierst.
Gibt dann sogar noch den dritten Treffer für den BVB, nachdem Beino Gittens in der Nachspielzeit der Fuß gestempelt wurde. Elfmeter-Tor von Emre Can, der eben kurz vom Platz gestellt wurde, das Ganze aber revidiert. Unterm Strich zieht Dortmund damit wieder vorbei an RB Leipzig, schiebt sich also am Sonntag wieder auf die 4. Und Frankfurt ist diese Mannschaft, die auf der 6 steht und von Benny Zander beleidigt wird, als ja, es war noch nie so leicht, auf dieser Position zu stehen in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. So ungefähr habe ich dich jetzt interpretiert. Und tatsächlich stelle ich mir auch die Frage, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Saison von Eintracht Frankfurt? Sind die jetzt the best of the rest? Denn die 5 Mannschaften davor haben nicht nur mindestens 9 Punkte Vorsprung, sondern sind einfach auch klar besser. Die Mannschaften dahinter haben aber auch mindestens 5 Punkte Rückstand und sind meiner Meinung nach auch schlechter. Also was ist es denn? Ist Frankfurt die eigene Grauzone in der Fußball-Bundesliga? Und was ist das jetzt eigentlich für ein Fußball, den sie spielen? Und ihr wisst, wenn wir so viele offene Fragen haben, dann suchen wir die Antworten im Keller.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Was für ein Team ist eigentlich Eintracht Frankfurt? Naja, auf alle Fälle kein Steffen Baumgart-Team. So viel ist schon mal sicher. Kein Team in der Liga schlug so wenige Flanken und hatte so wenige Abschlüsse per Kopf. Aber Abschlüsse, das ist sowieso ein Thema bei der Eintracht. Die Hessen gaben nur 274 Torschüsse in dieser Spielzeit ab, das ist Platz 18 in der Liga. Und nur zum Vergleich, die Bayern gaben mit 516 fast bereits doppelt so viele Torschüsse ab wie das Team von Dino Topmöller. Die SGE spielt zudem extrem wenige progressive Pässe, nur 6,4% aller Pässe der Frankfurter erreichten einen Raumgewinn von mehr als 10 Metern. Auch das ist Platz 18 in der Liga. Und in der Vorsaison, da war das übrigens noch komplett anders, da lag man in der Kategorie auf Rang 5. Offensiv, da stottert es also noch, aber auch gegen den Ball gab es bei Eintracht Frankfurt im Sommer eine klare Kursänderung. War man in der Vorsaison unter Oli Glasner noch das Team mit der höchsten Gegenpressing-Intensität, ist man in dieser Spielzeit auf Platz 11 abgerutscht. Die Aussage von Markus Krösche, weniger Klassik, mehr Heavy Metal, macht bei Anbetracht dieser Zahlen natürlich absolut Sinn. Und, das muss man der Eintracht zugutehalten, es wurde zuletzt ja auch weniger Beethoven und mehr Slipknot. In der Rückrunde stieg die Anzahl der Zweikämpfe, Konter und Sprints allesamt an. Ob sich dieser Trend nach der Länderspielpause fortsetzt, das seht ihr am Ostersamstag gegen Union Berlin. Tipico gibt den Hessen auf alle Fälle gute Chancen auf 3 Punkte mit einer 1,9er Quote.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Womit ich mal sagen würde, Benny Zander zum Eintracht Frankfurt-Fan geworden ist. Du musst Slipknot, Beethoven, Mozart und all den Schönspielern der Bundesliga doch vorziehen.
Also ich hatte erstmal nichts damit zu tun, ja, damit, dass auch wenn ich diese Band schon, ich glaube, 6 oder 7 Mal in meinem Leben live gesehen habe, dass Freddy sie im Datenkeller benutzt hat. Ich habe sogar manchmal eher so ein bisschen ein Problem damit. Also Jürgen Klopps Fußball wird ja auch gerne so als der Heavy-Metal-Fußball bezeichnet, ne? Irgendwie dieser intensive. Ich weiß gar nicht, ich meine, so wie du auch Freddy anmoderiert hast, es ist so schwer, es ist alles so schwer greifbar, was Frankfurt angeht. Und ich habe auch einen richtig guten Kumpel, der Frankfurt-Fan ist und so. Und dann höre ich so auch von wer war denn das? Axel Hellmann hat, glaube ich, auch gesagt, das ist der beste Frankfurter Kader der letzten 20 Jahre. Oder von einem anderen Eintracht-Fan, das ist der beste Kader vielleicht aller Zeiten. Siehst du das so? Ich gucke auf diesen Kader und ich sehe nicht, dass das ein Kader ist, der zwingend in die Top 5 der Fußball-Bundesliga gehört. Ich glaube, die meisten Leute bewerten diesen Kader nach dem Potenzial, was der prinzipiell hat und nicht nach dem Ist-Zustand.
Ja, selbst da bin ich nicht ganz sicher. Also dieser Kader hat Stärken, finde ich. Und der Kader hat, und das ist ja erstmal das Wichtigste, er hat auch ein gewisses Fundament, weil mit Pacho und Koch Neuzugänge auf der Innenverteidigerposition gesessen haben, weil mit Larsson und Skiri eine Doppel-6 da ist, der ich viel zutraue. Über Kevin Trapp, glaube ich, braucht man nicht viel reden. Man einen soliden, mehr als soliden, einen wirklich guten Torhüter hat, okay. Schon bei den Außenverteidigern bin ich nicht bei 100% Sicherheit. Du hast es gerade richtig beschrieben,
finde ich. Noch weniger, das ist eine riesen Baustelle, die Verteidigung außen, finde ich.
Ja, okay. Gehst du sogar weiter. Ich finde es vorne noch schwieriger. Marmoush, da muss man überhaupt erstmal gucken, ob der bleibt oder ob der nicht vielleicht auch die großen Angebote bekommt, wenn er so heraussticht. Weil das Spiel, ich meine, ich weiß nicht, ob ein Saisonspiel so krass zugeschnitten war auf Marmoush wie das jetzt, ne? Also klar gibt's nicht viele Flanken, weil sie eben die Allers dieser Welt nicht mehr haben im Kader, sondern jetzt eben auf, wir spielen den Ball nicht mehr hoch auf die Kette, sondern immer hinter die Kette und lassen Marmoush laufen, ausgerichtet ist. Und das verändert vieles. Ey, wir müssen sie jetzt nicht komplett weiterdrehen. Wir können ja auch da sagen, wir haben 14 Tage Zeit, Antworten zu finden, das zu korrigieren. Aber ich stelle mir ja im Moment die Frage, wenn wir hier schon die ganz großen Lobeshymnen, um beim Tappebild zu bleiben, zu Stuttgart und Leverkusen anstimmen. Ich stelle mir im Moment die Frage, für wie viele Vereine dieser Fußball in den kommenden Monaten, nämlich dann, wenn es die nächste Saison zu planen gilt, Blaupause sein wird. Es ist ja nur normal, das hast du im Sport, das hast du jetzt in dem speziellen Fall im Fußball, aber ja eigentlich auch in anderen Dingen, in der Wirtschaft, wo auch immer, dass du immer wieder Trends hast und Bewegungen hast. Und jetzt ist eh klar, dass es ein Verein wie Manchester City schon lange über Ballbesitz Fußball versucht und das auch funktioniert. In der Bundesliga hat's halt außer Bayern München in den letzten Jahren so gut wie niemand gemacht. Selbst bei Dortmund kann man ja ein bisschen drüber reden, auch wenn ich die immer noch klar als Ballbesitzmannschaft definieren würde. Aber mit diesem funktionierenden Plan von nicht nur Stuttgart, sondern eben auch Leverkusen, wird es doch Nachahmer geben. Und ich gucke im Moment auf die Bundesligisten, schaue mir Kader, Trainer etc. an und überlege, wer ist denn überhaupt in der Lage, diesen Fußball zu kopieren? Dass das Darmstadt nicht machen wird, ist völlig klar. Dass das Mainz nicht machen wird, ist völlig klar. Aber wo fängt es denn an? Also ich traue das Hoffenheim zum Beispiel definitiv zu in der kommenden Saison. Wolfsburg muss ich die Frage stellen. Sind wir vielleicht die Neandertaler der Bundesliga-Saison 23/24? Wir sind in so eine Nische gelaufen und merken, hier geht's gar nicht weiter, weil wir mit Niko Kovac auf ganz krassen Umschalt-Athletik-Fußball gesetzt haben. Wenn wir die höchsten Sprintwerte haben, werden wir schon erfolgreich sein. Ist im Moment nicht der Fall. Andere Sachen sind erfolgsversprechend. Und genau das Gleiche können wir über Union Berlin sagen. Ne? Union hat das Problem, da ist es ja Teil der Identität, eher über den Kampf zu kommen. Beim VfL Wolfsburg ist das übrigens nicht der Fall. Die erfolgreichsten Jahre hatte man mit spielerisch richtig herausstechenden Mannschaften. Und bei Frankfurt, um die Kurve zu kriegen, stelle ich mir auch diese Frage. Dino Topmüller ist offensichtlich mehr der Typ Heavy Metal, aber es gäbe Ansätze, wenn man alleine an Mario Götze denkt, dass man diese Mannschaft auch anders spielen lässt.
Naja, ich weiß gar nicht, ob Dino Topmüller unbedingt der Typ Heavy Metal ist oder ob er nicht eher in die Richtung geschubst wird. Zum Beispiel von Markus Krösche, zum Beispiel von den Fans, die aus den letzten Jahren eben immer diesen anderen Fußball gewohnt waren. Und ich habe manchmal das Gefühl, die wären lieber Zehnter in der Liga, aber es werden mehr Zweikämpfe geführt, als sie werden Sechster und spielen jetzt so, wie sie teilweise in der Hinrunde mit vielen Spielen über 60% Ballbesitz gespielt haben. Also ich glaube schon, dass Dino Topmüller eigentlich immer wieder auch versucht hat in dieser Saison, diese Mannschaft eher in Richtung Ballbesitz zu schubsen und dann vielleicht irgendwann gemerkt hat, dass das gerade auch mit dem nervösen Umfeld, Timothy Chandler hat es uns letzte Woche erzählt, aktuell noch nicht funktioniert. Die sind ja auch in einem Umbruch, darf man auch nicht vergessen.
Ja, wenn du natürlich so spielst mit der Ausstellung, ne, mit einem Marmoush vorne drin, dann dann spielst du logischerweise ohne Flanken und Ballbesitzfußball hat doch immer, also der aktuelle Ballbesitzfußball hat ja nicht umsonst die Girassis, die Harry Kanes und die Bonifaces oder Schicks vorne drin. Ne? Wenn du auf den verzichtest, dann definierst du damit schon mal ganz viel über dein Spiel. Ja. Aber also, wie gesagt, ich finde es total spannend. Also ich möchte von dir, noch nicht heute, aber in zwei Wochen fände ich es schon geil, ein Guess haben, welche Mannschaften ihr Gesicht hin zu einer Ballbesitzmannschaft verändern. Da sind ja auch noch so Mannschaften, die finde ich fast am spannendsten, wie Gladbach in der Verlosung. Ne? Wer nimmt sich ein Beispiel an Stuttgart und Leverkusen und wer sagt sich, lasse man machen, ist doch umso besser. Also dann haben die halt den Ball und wir müssen gar nicht drum streiten, wer hier zuerst umschaltet. Also es gibt zu allen Bewegungen auch Gegenbewegungen. Ne? Auch da bekommen wir beste Beispiele außerhalb des Sports. Aber es ist auch nur normal, dass es Nachahmer gibt, wenn ein Modell so gut funktioniert wie das von Stuttgart und Leverkusen in diesem Jahr.
Ich mache mir Gedanken und du machst dir bitte parallel dazu mal hierum Gedanken. Haben wir jetzt ein paar Wochen ein bisschen vernachlässigt. Könnte auch daran liegen, dass Alex Schlüter im Winter einfach nicht gewechselt hat und demzufolge nicht mehr so richtig scharf drauf ist, dass wir diese Rubrik noch ab und zu auspacken. Aber was hat der Spieltag im Hause Schlüter gebracht?
Also der mittlerweile von mir auf die Bank beorderte Fofana hat überraschenderweise nicht gepunktet. Borja Sanchez hat nicht gepunktet. Aber, und jetzt kommt das große Aber, für meine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand nochmal ganz neue Kräfte frei werden lässt, holt 52 Punkte. Weil unter anderem Dani Olmo 8 Zähler holt, weil Mario Götze 10 Punkte holt, weil Udokai 10 holt, ein Gosens 7 Punkte, Malen 7 Punkte. 52 ist für meinen aktuellen Standard absolut ordentlich.
Würdest du sagen, dass meine sehr riskante Art und Weise, den Kader zu planen, bei 112 Spieltagspunkten aufgegangen ist und damit der Platzierung innerhalb unserer Liga auf Platz 15 nur Philipp Wiedmann, frecherweise mit 125 Punkten, liegt schon wieder 13 vor mir, aber natürlich ein Spieltag, an dem Openda, Undav, Kane, Xavi und Wirtz und Mignot so spielen, wie sie spielen, der bringt mir halt ganz gut was. Da kann ich sogar Adubolos minus 2 Punkte verkraften.
Ja, kann man so machen. Du bist in diesem Jahr der bessere Manager, das nehme ich gerne so hin.
Aber für viele nicht der bessere Bundestrainer. Es ist Länderspielpause, liebe Freunde. Ich mache gleich ein bisschen Urlaub ab übermorgen. Hab jetzt hier nochmal ein bisschen Hundezeit die nächsten Stunden, während ich hier diese Folge schneide. Man hat, glaube ich, das Schnarchen des Hundes nicht gehört. Schlimm, man ist glaube ich, länderspielmäßig trotzdem schon wieder mit Arbeiten und so weiter. Ich werde währenddessen die Füße hochlegen. Ich gehe richtig smooth dann in die nächste KMD-Folge rein.
Ich fahre gleich nach Düsseldorf und moderiere die Sports Innovation Mittwoch und Donnerstag. Das ist eine Veranstaltung. Messe ist immer so negativ behaftet, ne? Aber es ist eine Innovationsveranstaltung. Zusammen mit der DFL wird da gezeigt, wo zum Beispiel Übertragungen so hinführen, ne? Was gibt's denn so für geile Kameras? Wir haben jetzt ja erlebt, Daniel Schlager hat sie getestet, dass ein Schiedsrichter mal mit einer Kamera ausgestattet wurde. Was wird's noch so alles geben? Jetzt gab's ein Premier League Spiel, da ist die Kamera wie bei einem Videospiel, hast du das mitgekriegt, permanent so mitgefahren. Also, ne, nee, war nicht an der Mittellinie, sondern ist auf einer Schiene einfach immer mitgefahren, so wie das bei Fußball-Videospielen passiert. All das sind so Sachen, die ich mir jetzt anschauen werde. Und dann habe ich davon trotzdem nicht viel mehr Ahnung, aber werde mir schlaue Fragen aufstellen an Leute, die davon Ahnung haben. Und das werden für mich die nächsten Tage.
Geil. Und währenddessen werde ich portugiesischen Portwein genießen. So machen wir das. Das ist die Aufgabenteilung bei KMD, wie ihr sie kennt und liebt. Schübenmann, dann viel Erfolg dabei. Bring viel Input mit. Und ich bringe vielleicht mitbringen sie mit.
Ja. Hat mir wieder Spaß gemacht, Portwein Benny. Euch eine schöne Länderspielpause. Da gibt es ja auch gut was zu gucken und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit vielen, vielen Antworten. Ciao.
Ciao.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.